Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kommilitoninnen, liebe Kommilitonen, ich möchte Sie herzlich begrüßen zur heutigen Vorlesung, die sich beschäftigt erstmal mit einem Rückblick auf den Expressionismus und dann mit einem Nachtrag quasi die Philosophie des Expressionismus und dann mit dem Surrealismus. Soll so sein, hat man mir gesagt, jetzt durch die Technik, dass wir am nächsten Mittwoch in der neuen Aula sein sollten oder dass es möglich ist, dort zu sein. Das Gebäude befindet sich am Filzengraben, also ein paar Schritte von hier, oben am Filzengraben, dieses grau gehaltene Gebäude. Es ist dann nicht der Hof, sondern es ist der Bau, der an der Straße steht, und zwar Erdgeschoss. Dort ist die Aula. Man geht also einfach rein und geradeaus. Also wir gehen jetzt davon aus, dass das so ist. Wenn nicht, werden wir halt dann sehen, wie wir das Problem lösen. Man muss sich darauf einstellen, dass das erst vielleicht eine gewisse Anlaufschwierigkeit hat. Aber das wäre heute dann die letzte Vorlesung hier in dieser Aula, der ich dann zumal mit Begleitmusik dieses Baulärms auch heute garantiert dann natürlich keine Tränen nachweinen werde diesbezüglich, weil was wir hier also an Lärmemissionen erlebt haben die letzten 10 Jahre, das könnte einem schon die Stimmbänder ruinieren. Also ich bitte Sie auch den Ihrigen Teil dazu beizutragen, dass wir uns eben konzentrieren können, das heißt abspalten. Konzentrieren heißt in dem Falle abspalten von dem, was hier getan wird an der Fassade. Das ist ja auch nicht aufhebbar. Wir haben insofern einfach Pech. Möglicherweise wäre das sogar geplant gewesen, dass das erst beginnt, wenn man umzieht, aber das hat sich natürlich verzögert. Also, Filzengraben, neues Gebäude, Aula, Erdgeschoss des Baus, der an der Straße steht. Die zweite Mitteilung bezieht sich noch einmal oder wieder auf ein Blatt. Das ist jetzt so, dass Sie das andere Blatt dadurch ersetzen, das Sie schon bekommen haben. Das ist jetzt einfach etwas bereinigt, noch mit zwei, drei zusätzlichen Literaturangaben. Da liegt das dann da vorne, das können Sie sich nehmen. Also das bisherige zweiseitige können Sie dadurch ersetzen. Dann haben wir doch für die ersten Vorlesungen die Namen und einige Literaturhinweise, die dort angegeben sind. Expressionismus, ich bitte Sie, das war einige noch Nachträge zu vermelden Ihrerseits, dass Sie Ihre Fragen stellen. Wir haben den Expressionismus nicht als Stil behandelt, sondern ich habe versucht, das zu situieren, und das ist eine ganz merkwürdige Bewegung, ja, die sich selber nicht Expressionismus genannt hat. Da gab es andere Namen dafür. Es gab selbstorganisierte Künstlervereinigung, wie die Brücke in Dresden oder die Münchner Künstlervereinigung. Ein Teil dieser berühmten Sezessionen, was ja heißt Abspaltung, gab es in fast allen europäischen Großstädten seit Ende des 19. Jahrhunderts, dass die Künstler sich nicht mehr in der Akademie formierten, sondern im freiwilligen Zusammenschluss. Gerade die gegenwartsbewussten oder die zukunftseuphorischen Künstlerinnen und Künstler sich zusammengeschlossen haben, eigene Ausstellungsorte gesucht und organisiert haben und sich also außerhalb der ästhetischen Doktrin von Akademie und Museum befanden und situieren wollten. Es gab den Namen expressionistisch dann aufgrund einer Beschreibung von außen. Das Expressive versus das Impressive. Impressionismus war damals ja auch schon ein Schimpfwort in den 1870er Jahren. Expressionismus war kein Schimpfwort, aber die Künstler haben das dann übernommen. Aber es ging mir nicht um den Stil, wiewohl die Ikonografie der Bilder eine große Rolle spielte in Bezug auf das, worum es ging. Ich habe es versucht zu beschreiben als ein bestimmtes Erregungspotenzial in einer urbanisierten Zivilisation, deren Bedingungen man ästhetisch als lähmend empfand. Das heißt, das erste Kennzeichen des Expressionismus ist ganz klar eine Kulturstrategie. Man wollte nicht einfach Bilder malen, sondern man wollte anhand der Bilder die Kultur verändern, man wollte ein neues Leben kreieren. Das war die Rede auch von Franz Marc, wir, die Künstler, als die Wilden, ja. Und das Programm war Erregungssteigerung durch Farbrhythmus, durch Form, Verformung, also durch Verformung, durch Transformation im Bild. Das Bild repräsentiert nichts, sondern, also nichts Vorrangiges, es sollte etwas inkorporieren, nämlich eine neue Energie. Es ist so, dass man also wie an einen elektrischen Strom angeschlossen werden sollte durch die Bilder. Das kann man auch gut nachvollziehen, gerade wenn man die Bilder mit anderen vergleicht. Also das ist das erste Kennzeichen. Das zweite Kennzeichen ist eine Abwendung von den Herrn, dies bitte ausschalten. Es ist eine Abwendung von den bisherigen ästhetischen Normen der Akademie. Zunehmend verstehen sich die Künstler jetzt als auch selbst Organisatoren im Hinblick auf die Sprache der Kunst selber. Also die Akademie ist nicht mehr verbindlich. Der Künstler als soziales Phänomen ist schon marginalisiert seit Mitte des 19. Jahrhunderts. Und der Künstler wird jetzt eigentlich erst richtig modern, seit eben 1850, durch die Tatsache, dass das, was die Künstler machen wollen, nicht mehr mit dem übereinstimmt, was von ihnen erwartet wird. Das heißt, die Künstler sind zwar frei, sie entwerfen sich auch frei im positiven Sinn, sie sind aber auch negativ frei. Sie sind frei von Aufträgen und von gesellschaftlicher Anerkennung. Im Grunde können sie quasi am Rand der Gesellschaft machen, was sie wollen. Das wird insoweit toleriert. Da entsteht auch das Bild des Künstlers als eines Exoten, als eines eher krankhaften Sonderlings und so weiter. Das wird jetzt gesellschaftlich verbindlich. Das benutzen diese Künstler, um vom Rand der Gesellschaft her eigentlich die Bedingungen neu zu thematisieren oder neu aufzurollen. Und sie verstehen sich eben als Rohlinge, das heißt als Primitivierungsakteure gegenüber den bisherigen Stilen. Das kann man eben sehr gut nachvollziehen, wenn die kulturgeschichtliche Situation der Bilder auch insgesamt dargestellt wird. Wenn Sie zum Beispiel im Musée d'Orsay in Paris, können Sie etwa seit 20 Jahren, seit es eben neu gebaut ist, im alten Bahnhof, können Sie die Massenbildproduktion des 19. Jahrhunderts immer vergleichen mit dem, was die avantgardistischen Künstler getan haben. Also die sogenannte Salon- oder akademische Malerei und das, was die Außenseiter getan haben. Und dort sehen Sie das gewaltige und auch gewalttätige Potenzial gerade der Expressionisten bezüglich dieser ästhetischen Normen. Man empfand die Bilder als unwahr. Es war die Frage, wie macht man Bilder? Und diese Bilder macht man aus der Instanz des Außenseiters und deshalb interessiert man sich auch für fremde Kulturen, also den eigentlichen Primitivismus-Diskurs. Man interessiert sich für archaische, außereuropäische Kulturen, weniger für die Kulturen als vielmehr für die ästhetischen Formen, die in diesen Kulturen etwas Kunsthaftes erzeugt haben. Daran orientiert man sich, das übernimmt man, das ist ein exotisches Moment eben auch wieder dieser Regenerierung einer neuen Kunstsprache. Ich hatte hingewiesen auf Wilhelm Worringer, Abstraktion und Einfühlung, eine ganz komplizierte Geschichte, die man dialektisch sehen muss. Das habe ich vielleicht nicht ausreichend klar dargestellt. Man misstraut den naturalistisch geprägten Erscheinungen. Man will gleichzeitig eine neue Einfühlung, aber als eine Steigerung der Emphase. Und Worringer sagte ja, Einfühlung ist naturwüchsiges Vertrauen in das Organische des Lebens und Abstraktion ist Angstbewältigung. Und Abstraktion ist eben auch Distanzierung und kann zu einem neuen Stil führen, mit dem man die Angst zähmt. Piet Mondrian ist ein gutes Beispiel für diese, was Worringer beschreibt unter Abstraktion. Ja, Zähmung des Chaos, des Universums durch eine sehr abstrakte Bildersprache, in der das Universum in eine Bildform gezwungen wird, wenn man das so sagen darf. Bei Kandinsky haben wir ja gesehen, dass das Chaos selber im Sinne der inneren Klänge zu einer neuen Sprache kommen soll. Und das ist ein weiterer sehr interessanter Gesichtspunkt. Das habe ich auch jetzt in diesem Semester nicht so sehr in den Vordergrund gestellt, aber klarerweise bildet der Expressionismus in Europa so etwas wie ein Referenzsystem für künstlerisches Handeln. Der Expressionismus radikalisiert die europäische Romantik. Das begann ja schon um 1800, dass Künstler ihre eigene Sicht formulierten, damals allerdings noch sehr viel eingebundener in eine doktrinär kontrollierende Kultur und Institution der Akademie zum Beispiel. Und die Expressionisten steigern dieses romantische Prinzip. Das können Sie sehr schön nachlesen in den Schriften von Kandinsky, wenn er sagt, der Künstler horche auf das Innere, auf die inneren Klänge, Das ist die einzig maßgebliche Instanz. Kandinsky hat dann zwar auch eine Kompositionslehre geschrieben, die eigentlich mit objektiven Parametern arbeitet, aber er sagt jederzeit, der Künstler kann die über den Haufen werfen mit der inneren oder durch die Instanz der inneren Wahrheit. Ja? Das heißt, er muss dann nicht die und die Farben für die und die Formen nehmen, wenn er das anders empfindet. Also diese inneren Klänge als Wahrheitsinstanz ist romantisch und im Expressionismus gesteigert worden. Also das Referenzsystem des Expressionismus in Europa wäre so ungefähr das stärkste Gegenteil zu Andy Warhols Pop Art, ja, wo man das Expressive eigentlich den Objekten überlässt und eine Strategie spielt, die eben etwas Spielerisches ist und den Künstler nicht so als leidendes, emphatisches Wesen in den Vordergrund stellt. Ich glaube aber, dass für die europäische Kunsterwartung eigentlich bis heute mit, als ein wesentlicher Bezugspunkt dieser Expressionismus auch dann gegeben ist, wenn es gar nicht mehr um den Stil oder die Bilder geht, sondern nur um dieses individuelle Ringen um eine Alternative zur zivilisierten Welt. Dann hatte ich ausgeführt, heikles Thema, dass dieses sehr ambivalent war in Bezug auf die damalige Situation, also Zivilisationskritik durch Übersteigerung in die Extremposition einer ästhetischen Begeisterung am Exzessiven getrieben worden ist. Das sind dann Positionen, die man auch vom Futurismus kennt, Kriegsbegeisterung und so weiter. Und im Grunde ist dann der eigentliche Expressionismus mit dem Ersten Weltkrieg vorbei. Er ist eigentlich zerstört, denn entweder sind die Künstler gestorben oder sie kehren mit schweren Psychosen aus dem Krieg zurück. Ehemals expressive Künstler malen dann ganz anders. Und es ist eine Auseinandersetzung um den Expressionismus im Gange in der ganzen Dekade der 1920er Jahre. Der Expressionismus wird transformiert, zum Beispiel bei Max Beckmann oder bei Otto Dix. Und deshalb ist es auch besonders interessant, dass 1918 von Ernst Bloch ein Buch erscheint, eben Geist der Utopie, und dass er dieses dann auch bearbeitet in einer Neuauflage von 1923, heißt auch Geist der Utopie. Beide Ausgaben sind in der Gesamtausgabe von Ernst Bloch beim Suhrkamp Verlag gedruckt, also verfügbar. Das heißt, beide Varianten würden auch etwas indizieren über den Wandel der damaligen Zeit von 1918 bis 1923, weil Ernst Bloch hat das Buch ja eben klarerweise während des Ersten Weltkriegs geschrieben. Das wäre übrigens ein weiterer interessanter Gesichtspunkt, wenn man die Lokalgeografien betrachtet, also die Gesamtsituation des Krieges. Der Expressionismus war eine inmitten der Gesellschaft drängende Kraft, die sich mit dieser Gesellschaft verbunden hat und mit ihr eigentlich auch untergegangen ist, kann man sagen, weil der Expressionismus in der Weimarer Republik dann äußerst umstritten war, was man den Biografien der Künstler dann auch ablesen kann und ihren Werken. Da sage ich gleich noch was dazu. Und dann gab es ja die wenigen wirklich pazifistischen oder antimilitaristischen Intellektuellen und Künstler der damaligen Zeit, die gingen ja ins Ausland, vorzugsweise in die Schweiz, wo sich wirkliche Kulturkritiker im Sinne eines radikalen Nihilismus in Zürich wiederfanden, im Cabaret Voltaire, die Dadaisten, ja, die wirklich davon ausgingen, dass die Kultur nur noch Müll ist, also keine positiven, emphatischen Utopien mehr zulässt, sondern nur eine Demontage, um neue Wertigkeiten durch das Montageprinzip zu erfinden. Eine ganz wichtige Bewegung. Und dann gab es diese seltsame kleine Exilsituation in Bern, wo Walter Benjamin und Ernst Bloch lebten. Walter Benjamin hat dort seine Dissertation geschrieben über den Begriff der Kunstkritik in der deutschen Romantik. Typischerweise eben auch eine Auseinandersetzung mit dem Expressionismus, und Ernst Bloch, abgesehen von seinen wunderbaren Aufsätzen zur Situation der Politik, hat er eben am Geist der Utopie gearbeitet. Also das große Problem ist dann jetzt für eine solche Philosophie, wie dieser Aufbruchsgeist sich aus der Sehnsucht nach der Zerstörung der Apokalypse befreit. Denn der Expressionismus ist eigentlich eine Zustimmung zu einer Weltvernichtungsphilosophie in der Hoffnung, es gäbe etwas Besseres. Da ist noch einmal der Beethoven-Fries von Klimt auch zu erwähnen, der genau diese Transformation dann als Erlösung zeigt. Man meint, es muss eine alte Kultur zugrunde gehen, damit etwas Neues entstehen kann. Das war auch der Verführungsort der Expressionisten bezüglich des Krieges. Man dachte wirklich, das Leben wird man wiedergewinnen durch Zerstörung der Zivilisation. Und da war der Krieg ein Mittel, diese Intensitäten zu steigern. So hat man das damals empfunden. Für mich selbstverständlich nicht nachvollziehbar, aber so sind die Koordinaten damals gewesen. Also wirklich ein in Blut und Wunden und Leid getränktes Leben, das dann immerhin intensiv ist und aus dem dann sich das wirkliche Leben wieder herausbilden soll, jenseits der Zivilisation. Und das erklärt auch die ambivalente Einstellung, die dann die Expressionisten in den 20er Jahren hatten, zum Leben generell, zur Kunstprogrammatik, aber auch zu so etwas wie Großstadt. Wenn Sie Ernst Ludwig Kirchner nehmen, das wären alles jetzt Einzelthemen, mit denen zu beschäftigen sich durchaus lohnt, was uns aber jetzt nicht möglich ist hier. Wenn Sie Ernst Ludwig Kirchner nehmen, der ja wunderbare Großstadtbilder gemalt hat, also die Anonymität der Großstadt als eine Gefühlsmaschine, als ein Dschungel des Lebens, ja, als etwas selber schon Archaisches, da war eine große Begeisterung. Aber gleichzeitig gelang es nicht, diese Einfühlung mit einer Abstraktion zu verbinden, die eben die Angst, die das gleichzeitig auslöste, bewältigte. So ist dann zum Beispiel Ernst Ludwig Kirchner wirklich weit, weit in die Alpen gezogen, ja, weit weg von der Großstadt, und hat dort aber im selben energetischen Stile versucht, dann die Natur zu empfinden, also Naturempfindung. Also das waren die Zusammenhänge, und ich habe den Expressionismus als ein dialektisches Potenzial zu verstehen versucht, das sich künstlerisch ausdrückt, dass die Form der expressiven Malerei ist tatsächlich diese widersprüchliche Erregungssteigerung und Bändigung zugleich. Und habe dann auch darauf hingewiesen, auf den Umstand, dass der Expressionismus eigentlich als unberührte Kunst für sich ja nur existiert hat durch die indirekte Sanktionierung, durch die Verfolgung, durch die Nazis, die sich ausgerechnet die Expressionisten als Hauptfeinde ihrer reinen Kulturauffassung herausgezogen haben, die dann eben als Entartete erschienen und diffamiert worden sind. Gibt es dazu Fragen? Gut, ich habe versucht, die paar Gesichtspunkte, die im Gespräch nachher erfolgt sind, noch einzuarbeiten. Jetzt möchte ich Ihnen eine Passage aus Ernst Blochs, oder eigentlich genauer gesagt zwei, vortragen und ein wenig kommentieren. Ich weiß nicht, ob das gelingen kann. Es ist nämlich eines der Bücher, die ganz in Übereinstimmung mit Ihrem Thema oder Ihrer These funktionieren. Das heißt, das ist die aufbrechende Musikalität. Das heißt, es ist auch der literarische Stil. Anders gesagt, das Buch in Thesen zusammenzufassen, ist zwar irgendwie möglich, aber extrem unbefriedigend, weil es nicht um hauptsächliche Erkenntnisse geht, sondern um dieses indirekte Suchen nach dem utopischen Potenzial, das damals sehr spekulativ in alle möglichen Richtungen ging und wirklich versuchte, im Grunde die Weltvernichtung als ein positives philosophisches Moment zu denken. Und das war dann bei Ernst Bloch die Musik, also die Auflösung der Apokalypse in der Musik. Das bildet dann den dritten und letzten Teil des Geist der Utopie. Und das ist sehr schwer in eine These zu übersetzen. Also versuche ich Ihnen hier, wiewohl da also berufenere Leute sprechen müssten, solche Texte, ja, damit die wirklich so auch erklingen, wie sie eigentlich geschrieben sind. Ich kann das nicht, ich will das auch gar nicht versuchen. Aber vielleicht bekommen Sie einen Eindruck von dieser Rhythmik der Gedankenbewegung durch die Sprache. Also da gibt es Seite 40 folgende, ein Kapitel, das heißt das Bild der innersten Gestalt. Und daraus lese ich Ihnen eine Passage vor. Dorthin mag es nach Hause gehen, und eben deshalb erschien als so sehr wünschenswert, dass der Punkt nicht technisch verdeckt wird, auf den der neue bunte Ernst zu wirken habe. Verschleierung geschehe aber auch weiterhin nicht durch andersartige Strenge, durch allzu wahllose Missachtung der Bewegtheit im eigenen Erbe, im Impressionismus, seiner Unruhe und immerhin geschehenen Auflockerung des Formwesens, seiner immerhin vorhandenen, wenn auch oft niedrig gelegten und reflexiv ausdruckslos bleibenden Subjektivierung des Weltbildes. Also Bloch, man sieht ästhetisch, hier setzt er an am Impressionismus, lobt die Formauflösung oder die Formlockerung. Und man muss dazu sagen, dass Ernst Bloch einer der Philosophen gewesen ist. Deshalb sagte ich, es ist das philosophische Hauptwerk des Expressionismus, weil er sehr, sehr stark mit der Münchner Bohème vor dem Ersten Weltkrieg verbunden war und damals auch mit einer Bildhauerin verheiratet, die dann gestorben ist. Und in diesen Jahren hat er, als die früh gestorben ist, in diesen Jahren hat er sich intensivst mit der damaligen Kunst beschäftigt. Und Ernst Bloch ist auch einer der Denker, ähnlich wie Adorno, die nicht einfach über die Kunst schreiben, sondern dessen Denken sich in gewisser Weise eben an der Kunst als Denkform gebildet hat. Auch wenn da andere Quellen natürlich noch eine Rolle spielten, der Neukantianismus und so weiter, aber gerade die Verbindung der Skulptur und der Bilder mit der Musikalität zum Beispiel, das ist ja etwas genuin Expressionistisches, jenseits des Gesamtkunstwerks von Richard Wagner, das Ernst Bloch auch auf eine merkwürdige Weise geschätzt hat. Also diese Verbindung, das hatten wir ja schon erfahren in diesem Vorwort 1919 von Kurt Pintus, Menschheitsdämmerung, ja, wo dieses aufbegehrende Leiden oder diese Leidenschaft, die das Leiden auch transformiert, genau in dem Zusammenhang einer neuen Musikalität beschrieben worden ist, sowohl als Empfindung wie als Form. Also Bloch setzt hier an nochmal am Impressionismus. Die Wege der Neuzeit, des ausgebrochenen, unaufhaltsamen, mystischen Nominalismus sind zu Ende zu gehen, soll sich nicht hohl, unecht und leer wiederum ägyptisches oder auch nur die gleichfalls vergangene Gebundenheit der historischen statt der a priorischen Gotik installieren. Damit ist Folgendes gemeint: Das Ägyptische ist eine sehr starre Form, ja, die auch auf einer sehr klar reglementierten Darstellungstechnik beruhten. Ein interessantes Beispiel übrigens, im Grunde eine algorithmisch organisierte Bilderzeugung. Sie finden über fast 3000 Jahre in der altägyptischen Kultur Bilder, die ganz ähnlich, also strukturell gleich gehalten sind, wenn sie als bildliche Darstellung sind. Das, was uns am meisten ja erscheint, ist die Drehung zwischen Oberkörper und Kopf. Ja. Das ist aber sowas wie eine Doktrin. Es gab so einen Maßstab, der für alle ägyptischen Künstler verbindlich war, so dass die Darstellung der Figur eigentlich von jedem gezeichnet werden konnte in diesem Maßstab. Also das Ägyptische ist sehr stark. Wenn man den Nominalismus nicht zu Ende geht, das heißt die Auffassung, dass die Zeichen artifiziell sind und nichts allgemein Existierendes, dann landet man wieder nur beim Ägyptischen oder beim Gotischen, aber bei einer Gotik, die einfach historisch ist. Und tatsächlich gab es ja auch eine kulturpolitische Sehnsucht nach der Gotik. Auch ein seltsames Gebilde. Die gotische Kathedrale ist so etwas wie eine mythische Metapher gewesen, das ganze 19. Jahrhundert. Und man hat das gerade deutschnational besetzt, das Gotische. Ja, das war schon ein Kulturkrieg der Deutschen gegen die Franzosen. Allerdings ein lächerlicher, weil die Behauptung, dass das Gotische deutsch sei, nun wirklich an den elementaren Fakten vorbeizielt. Aber man hat es gemeint, so besetzen zu wollen und zu sollen, übrigens mit dem hauptsächlichen deutschnationalen Emblem der Gotik als dem Sinnbild des Zuendebauens der deutschen Nation. Was war das im 19. Jahrhundert, wer weiß es? Der Kölner Dom, ganz genau. Der Kölner Dom, das ist dieses Nationalsymbol gewesen für diese sich in einem Bau vereinigende Gemeinschaft, ja? Des Volkes und der Künstler. Das war so dieses neue Nationalsymbol. Das meint Bloch aber nicht offensichtlich, sondern er meint eine a priorische Gotik, was immer das dann heißen soll. Denn eines trennt uns genau und stark davon ab. Wir sind ichhafter geworden, suchender, heimatloser, strömender, formend. Unser aller Selbst steigt nahe auf. Das ist wirklich expressionistisches Empfinden, jetzt philosophisch oder literarisch formuliert. So entspringt das Blut der neuen bildnerischen Aussagen noch viel weniger als vordem aus den Quellen des Mittels des Formlebens. Das Formen ist nicht mehr die alleinige Hilfe, ja nicht einmal mehr eine solche, die man sonderlich vonnöten hat, um zu sprechen, um sich in den Blick zu heben. Derart trat selbst die Farbe, der eigentliche Ehrgeiz des Malens, mit ihr zu erzeugen, in sie umzusetzen, durch sie zu modellieren, etwas zurück. Man möchte zwar wiederum blank und möglichst luftlos sehen, aber das ist nicht ausschlaggebend.
Kokoschka malt grau, braun, trübviolett mit allen Erdfarben. Und wenn Marc und Kandinsky zu lauteren Farben greifen, ja, der Letztere sogar auf eine Harmonielehre der Malerei ausgeht und im Ganzen anstelle des atmosphärischen Verschwommenseins ein Schwelgen in blanken, hautlosen Lokalfarben zur Mode wird, so freut man sich hier doch nicht mehr an der Farbe an sich, sondern es ist der Erregungsgehalt, um dessen Willen hier allein die reinste, krasseste Leuchtkraft gewählt und zusammengestellt wird. Gut, das ist ja synchron mit meiner Einschätzung. Das ist deshalb leicht zu verstehen. Ist jener eigentümliche, sowohl der einzelnen Farbe wie ihren Kompositionen zukommende Emotionswert, Hass, Glut, Zorn, Liebe, Geheimnis, damit die ganze Aura, in der die Seelenlandschaft liegt, wiederzugeben sei. Derart kann Däubler von solchen Farben sagen, Ausfälle aus heftig Gelb langen in blaue Unabwendbarkeiten. Das ist die koloristische Kraft und zugleich die Grenze ihres Erwähltseins, denn hier muss die Farbe dienen wie noch nie. Sie kann beliebig oft in ihrer eigenen Lust, in ihrem eigenen Formleben gebrochen werden und das rein Malerische, das wiedergefunden zu haben, den unklaren Stolz vieler Impressionisten bildete, tritt vor dem Zwang zur Aussage notwendig zurück. Also das ist wunderbar beschrieben, wie an der Farbe oder am Moment der Farbigkeit auch wieder eine Dialektik auftritt, also die Befreiung von der illustrativen Farbe, aber doch die Instrumentalisierung der Farbe als ein Erregungs- und Ausdruckspotenzial. Jetzt lese ich Ihnen noch eine ganz andere Passage, sehr viel weiter hinten in dem Buch, Seite 206, folgende, um Ihnen einen Eindruck zu verschaffen und auch noch thematisch zu machen, was hier mit Klammerthesen auch behauptet worden ist. Ich zitiere Ernst Bloch. Wenn aber das, was der Ton sagt, von uns stammt, sofern wir uns hineinlegen und mit diesem großen, makanthropischen Kehlkopf sprechen, so ist das nicht ein Traum, sondern ein fester Seelenring, dem nur deshalb nichts entspricht, weil ihm draußen nichts mehr entsprechen kann. Und weil die Musik als innerlich utopische Kunst über alles empirisch zu Belegende im ganzen Umfang hinaus liegt. Da haben Sie die Kopplung, die Musik als innere Kraft, als innerlich utopische Kunst, die nichts Empirisches mehr hat. Die Sprengkraft der Kunst als Form sieht Bloch in der Musik und natürlich die Musikalität der Malerei ist eine Art Musik. Ja? Man hat das damals so empfunden, Bilder sind so etwas wie räumlich gewordene Musikalität, Proportionen, Rhythmus und Ähnliches. Wir brauchen hier aber auch nicht darum besorgt sein, dass sich dieses Hohe und Bessere als wir nicht in uns zurückbilden möchte. So wenig wie wir vor der Musik, wie allerdings zumeist noch bei den bildenden Künsten, empört zu sein brauchen, dass hier etwa eine Sperre aufgerichtet ist und der Mensch dauernd nur von draußen hereinzublicken und zu warten hat. Man braucht sich hier auch nicht damit zu trösten, scheinheilig zu trösten, dass wir unsere eigenen Tränen leichter verwinden, als wir den namenlosen Jubel der Engel verwinden könnten. Und man braucht in das uns in der Musik geschenkte echte Symbol nicht erst noch mit verzweifelter Eifersucht einzubrechen wie in die bildnerischen Gleichnisse und das symbolische alter Zeit. Und jetzt kommt ein entscheidender Satz, ein erhellender entscheidender Satz. Die Domestikentür bloßer Kontemplation ist gesprengt und ein anderes als das allegorische Symbol erscheint, wie es menschenfremd, zumindest halb außermenschlich war, das uns, wenn es gänzlich sichtbar geworden wäre, gleich dem ungemilderten Zeus erdrückt, verbrannt hätte und dessen im Sichtbaren uns zugeneigten, immer noch ungelöste, transzendente Unfassbarkeit gerade seinen Symbolcharakter konstituiert hatte. Also das muss man natürlich lesen, ich wiederhole es jetzt auch nicht, sondern paraphrasiere es. Die Domestikentür bloßer Kontemplation ist gesprengt. Das heißt, die Knechtschaftstür, die bloße Kontemplation, ist jetzt nicht mehr das, worum es geht. Es ist nicht mehr passiver Nachvollzug der Bilder. Und es geht nicht mehr um allegorische Symbole. Allegorien sind ja Formalisierungen, die auf eindeutigen Kenntnissen beruhen. Das heißt, eine Allegorie ist entzifferbar für denjenigen, der die Attribute kennt und die Symbole und die Motive. Und es ist nicht ein offenes Symbol. Ja? Das offene Symbol ist nicht eindeutig deutbar. Es gibt immer wieder neue Deutungen, neue Wege, Nuancierungen und so weiter. Aber eine Allegorie ist eine Inkorporation von letztlich als Texte benennbaren Motiven, die man alle nachlesen kann,
und so, dass man in einer Allegorie tatsächlich eben nachvollziehen kann, was der Bedeutungsgehalt objektiv ist. Und das ist dann, erzwingt eben eine Kontemplation. Das allegorische Symbol ist nicht mehr dieses, sondern es gibt jetzt eine Art Symbolik, die gefiltert wird durch Musik. Bloch war ein imprägnierter Gegner von Freud, also er würde nie von Sublimierung reden, aber man kann das hier durchaus denken, dass die Musikalität oder die Kunst Verfeinerungsformen sind für ein Symbolisches, dessen Erfahrung in reiner Form, wie er sagt, also wie der Blitzschlag Zeus uns erschlagen würde, weil es zu stark ist. Das ist Rede eines Mystikers natürlich, offensichtlich, denn genau die mystische Erfahrung von Gottheit als solcher ist ja eine, die eine Überwältigungserfahrung darstellt, die zunächst eben nicht gefiltert ist. Und dieses zu ertragen oder überhaupt aushalten zu können, ist eben sehr schwierig. Also von der Musikalität und von der Kunst insgesamt erwartet er die Konstruktion eines Symbolcharakters, der dieses erträglich macht, aber das kann nur geschehen durch den Verweis auf ein Unfassbares, auf ein Transzendent Bleibendes. Und da meint Bloch, dass das eben aufklingt in der expressionistischen Malerei, in der expressionistischen Kunst, vor allem aber in der Musik, also von Beethoven bis Mahler und so weiter. Und dieses Denken der Musikalität ist eben das Mystische, wenn Sie Texte von Mystikerinnen und Mystikern lesen, da ist es das Gotteslicht oder das göttliche Licht ist zugleich auch immer eine kaum zu bewältigende Symphonie oder ein Klang. Also das ist immer auch eine akustische Überwältigung durch ein Gotteserleben. Und darin sieht Ernst Bloch eine entscheidende Kraft. Und deshalb ist sein Geist der Utopie, also dieses Drängen ins Transzendente, ins Nirgendwo, etwas für ihn sehr Entscheidendes. Nun kann ich Ihnen nicht, obwohl das sehr interessant wäre, weil hier die Wurzeln der Philosophie von Ernst Bloch sind. Ich kann Ihnen nicht die gesamte Philosophie darstellen. Das könnte ich aber wirklich sehr leicht tun, weil ich auch 5 Jahre bei Ernst Bloch studiert habe und das zum Teil auch in sehr kleinen Kreis, wo es ein großes Vergnügen war, das nur nebenbei mit dem 90-jährigen Ernst Bloch, also Kolloquien zu bestreiten mit 10 Leuten bei ihm zu Hause. Die begannen dann abends um 20 Uhr und endeten morgens um 4 Uhr. Und Ernst Bloch war nicht derjenige, der am müdesten war im Alter von 90, nach 8 Stunden intensivster philosophischer Diskussion. Das Interessante war die Frage dieser Kontinuität des Expressionistischen, dann, ich sage jetzt mit dem späteren Marxisten Ernst Bloch, wobei das Marxistische auch wieder nur etwas ganz Bestimmtes indiziert. Es wären alles Themen, die man gesondert behandelt werden müsste. Es hatte natürlich auch eine sehr eigentümliche Lebensgeschichte, um das noch kurz zu benennen. Also dann Exil, Schweiz, 1918, Rückkehr nach Deutschland. Ein sehr scharfer Beobachter der 20er Jahre. Dann hat er ein wunderbares Buch geschrieben über die Wiedertäuferkommune in Münster, also Thomas Münzer. Und er hat dann 1933 sofort ins Exil, wieder in die Schweiz, dort natürlich nicht gern gesehen, abgeschoben in die Tschechoslowakei nach Prag, 1936, von dort dann über Frankreich geflohen in die USA. Und in den USA, seltsamerweise in Cambridge, das ist ja auch interessant, also in Boston gelebt. Die Frau, mit der er verheiratet war, dann sein ganzes Leben, war Architektin und hat die Familie ernährt. Und Ernst Bloch hat in der Bibliothek von Cambridge über die ganze Kriegszeit sein Prinzip Hoffnung geschrieben und hat sich geweigert, ein Wort Englisch zu lernen. Hat dort also die wunderbare Literatur der europäischen Philosophie studiert und kam dann 1949 zurück nach Ostdeutschland und wurde dort sehr schnell zum Nationalphilosophen, bis er dann 1956, als er den Nationalpreis bekommen hat für den ersten Band des Prinzips Hoffnung, an einer Tagung, also an einem Nationalkongress für Philosophie, dann gegen die Provinzialität der DDR gewettert hat und dem Genossen Ulbricht gesagt hat, der in der ersten Reihe saß: Lieber Genosse Ulbricht, Denken ist etwas anderes als die kürzeste Verbindung zwischen zwei Marx-Zitaten. Und dann war es aus. Ja? Da er aber ein alter Mann war, hat man ihn in Ruhe gelassen. Man hat dann seine Jünger, zum Beispiel Wolfgang Harich, hat man dann wegen angeblicher konspirativer Tätigkeiten 15 Jahre ins Gefängnis geworfen. Und 1961 kam Ernst Bloch nach Tübingen für einen Gastaufenthalt und in der Zeit ist die Mauer gebaut worden in Berlin und dann ist er nicht mehr zurückgekehrt. Hatte aber interessanterweise nichts dabei, außer eine Gesamtausgabe von Schopenhauer, was auch interessant ist. Und seine ganzen Manuskripte lagen in der DDR, die wurden dann rausgeschmuggelt. Und Band 2 und 3 des Prinzip Hoffnung wurden dann nur im Westen publiziert, bei Suhrkamp. Und das zweite Interessante, das ist vielleicht für die, also doch auch inkorporierte Hoffnung, zwei Drittel des Gesamtwerks von Ernst Bloch hat er geschrieben im Alter von 65 bis 90 Jahren. Also er hat zwar sein Leben lang sich der Jugendbewegung des Expressionismus verpflichtet gefühlt, aber tatsächlich sind da auch reife Prozesse, die eigentlich auch einen guten Optimismus ergeben für ein gut gelebtes Alter. Das ist sehr außergewöhnlich. Eine unglaubliche Produktivität, die ihm möglich geworden ist. Also das nur zu den Koordinaten, die man mit vielerlei anderem noch verbinden könnte. Was mir wichtig ist, ist Folgendes. Er hat dann 1934 schon im Exil in der Schweiz, wo er dann abgeschoben worden ist, weil man in der Schweiz Leute, Flüchtlinge, die Kommunisten sind und kein Geld haben, nicht mag, nicht mochte und nie mögen wird im Übrigen, so sieht's aus, hat er 1934 ein fantastisches Buch geschrieben, das heißt Erbschaft dieser Zeit. Und das würde ich Ihnen wirklich an Herz und Kopf legen, weil es auch ein Buch ist, 1934 publiziert, Erbschaft dieser Zeit. Das ist ein Durchgang durch die 20er Jahre, da war das eine oder andere als Aufsatz publiziert worden. Das gibt es als Bibliothek Suhrkamp-Buch, ja, in dieser sehr schönen Reihe Erbschaft dieser Zeit, als Reprint dann später. Und da können Sie, können Sie sehen, wie ein kluger und sensibler Kopf wie Ernst Bloch an zahlreichen Manifestationen der 20er Jahre entziffert hat, was geschieht, ja, was geschehen wird. Und wer deshalb, also auch das ist das Buch, 1934 publiziert, von dem ich meine, es würde reichen, es zu erwähnen, wenn behauptet wird, man habe nicht wissen können, was gespielt wird in Deutschland, ja, bis 1945 und darüber hinaus. Weil die Behauptung, man habe es nicht wissen können, ist ja eine andere als die, dass man sagt, ich habe es nicht gewusst. Letzteres kann man ja immer sagen, und das heißt nicht, dass das falsch sei oder unglaubwürdig, dazu möchte ich gar nicht sagen, das ist eine Frage der individuellen Integrität. Es kann sein, dass ich sagen muss, ich habe es nicht gewusst, ja, und dann kann man immer noch sagen, hätte ich es wissen müssen. Aber wenn man sagt, ich habe es nicht wissen können, weil man es nicht wusste, dann muss man sagen, Ernst Bloch, Erbschaft dieser Zeit 1934, man hätte es wissen können damals. Und da darf man nachher nicht sagen, man hat es nicht wissen können, sondern nur, ich habe es halt eben nicht gewusst. Soweit zur sogenannten Vergangenheitsbewältigung. Und das Großartige ist eben dieses Entziffern an Alltagsphänomenen vielfältiger Art, aber auch an Philosophien, auch einseitig selbstverständlich, sein Zorn auf Ludwig Klages, auf den sogenannten Irrationalismus und so weiter, was ja damals ein Thema war und was auch ein Thema geblieben ist. Also dies nur nebenbei, das ist vielleicht dieses Buch, was ich Ihnen am ehesten empfehlen würde von Ernst Bloch als eine geistige Erfahrung. Und dann gibt es natürlich das Prinzip Hoffnung, das ein großartiges Kompendium ist, da braucht man aber einen etwas längeren Atem, obwohl man auch das nicht von A nach Z durchlesen muss. Drei Bände, 1700 Seiten Erzählung über die Wünsche der Menschen. Und das ist schon großartig, weil es nun nämlich der spätere Kontext von Ernst Bloch, und das ist das Einzige, was ich hier sagen will, der spätere Kontext von Ernst Bloch war derjenige, eigentlich eine Anthropologie des affektvoll positiven Wünschens zu schreiben. Und es gibt dort natürlich deshalb auch wunderbare Passagen über den Tagtraum, ja, die Fähigkeit des Tagträumens, des nach vorne Träumens und dieser, des Ernstnehmens der Affekte. Also
So wie Adorno ja auch, seltsamerweise sogar der idiosynkratische Adorno, über die teilhafte Wahrheit von Kitsch schreibt und Amüsement, ja, ist das bei Ernst Bloch natürlich ganz ernst genommen. Die Kunst, die hohe Kunst, ist eine der Kräfte, in denen ein Wünschen transzendental und transzendent greifbar wird, aber keineswegs das einzige. Und dieses Prinzip Hoffnung, das dann später alle möglichen Menschen im Munde führten, ist auch eine Kategorienlehre im Grunde der belehrten Hoffnung, also der Dr. Spes, wie Ernst Bloch sagte auf Lateinisch, und Hoffnung eben als Prinzip. Ja, als Prinzip, und ein Prinzip ist etwas anderes als eine Wahrheit oder eine Gewissheit. Und selbstverständlich ist Hoffnung etwas ganz anderes als Zuversicht. Hoffnung ist offen, Hoffnung kann enttäuscht werden. Und was steckt in diesen Organisationsprinzipien des menschlichen Wünschens? Und das studiert Bloch eigentlich durch alle Manifestationen hindurch, die ihm greifbar sind, also durch die Märchen, die Jugendliteratur. Es gibt ja auch einen Satz von ihm, den er noch im hohen Alter immer wieder auch wiederholt hat, dass man nie wird rückgängig machen können, wenn man auf eines in der Jugend verzichtet, nämlich nicht wenigstens einmal davongelaufen zu sein. Also ausgebüxt. Ja. Das war so ein Prinzip. Er hat es eben selber gemacht, er kommt aus Ludwigshafen und hat als Zehnjähriger sich auf dem Schiff versteckt, hat vorher irgendwie zwei Schlangen besorgt, weil er gemeint, das gehöre dazu, und war dort, wollte dann irgendwie aufs Meer fahren als Zehnjähriger, und das hat dann, wurde dann daran gehindert, aber der Aufbruchsaspekt ist entscheidend. Also, ne? Also deshalb diese Dinge, und die Kunst wird eigentlich eingereiht in eine, ja, Betrachtungsweise eben des utopischen Potenzials. Ich kann Ihnen vorlesen, was im Vorwort steht vom Prinzip Hoffnung, also ein Auszug, ein Zitat. Es kommt darauf an, das Hoffen zu lernen. Seine Arbeit entsagt nicht, sie ist ins Gelingen verliebt statt ins Scheitern. Sie ist ins Gelingen verliebt statt ins Scheitern. Das war übrigens auch der Satz, mit dem Bloch immer gegen die kritische Theorie angetreten ist. Also, weil er sagte, seinem ehemaligen Freund Adorno, der gemeinsame Bezugspunkt war ja Walter Benjamin, ein sehr guter Freund von Ernst Bloch und vielleicht kein Freund von Adorno, aber ein Partner, das sind komplizierte Geschichten, wo er immer meinte, die kritische Theorie, dieses Apokalyptische, ist zwar das radikalere Denken, aber es ist doch ins Scheitern verliebt. Ja? Bis dann der Freund Georg Lukács gesagt hat, kritische Theorie, das ist Grand Hotel Abgrund. Das sind dann die Boshaftigkeiten oder den Exilintellektuellen. Ja? Das großartig ausgestattetes Hotel, das aber immer am Abgrund steht und droht runterzurutschen. Also ins Gelingen verliebt. Hoffen über dem Fürchten gelegen ist weder passiv wie dieses noch gar in ein Nichts gesperrt. Der Affekt des Hoffens geht aus sich heraus, macht die Menschen weit, statt sie zu verengen. Kann gar nicht genug von dem wissen, was sie inwendig gezielt macht, was ihnen auswendig verbündet sein mag. Die Arbeit dieses Affekts verlangt Menschen, die sich ins Werdende tätig hineinwerfen, zu dem sie selber gehören. Sie erträgt kein Hundeleben, das sich ins Seiende nur passiv geworfen fühlt, in Undurchschautes, gar jämmerlich Anerkanntes. Die Arbeit gegen die Lebensangst und die Umtriebe der Furcht ist gegen ihre Urheber, ihre großen Teils sehr aufzeigbaren, und sie sucht in der Welt selber, was der Welt hilft, es ist findbar. Wie reich wurde alle Zeit davon geträumt, vom besseren Leben geträumt, das möglich wäre. Also im Grunde geht es um das, was Robert Musil in ganz anderer Weise, aber auch vor dem Zweiten Weltkrieg sagte, es geht nicht um den Wirklichkeitssinn, es geht um den Möglichkeitssinn. Es geht um das Mögliche. Dazu gehört übrigens bis heute auch die Rede vom Virtuellen. Nur nebenbei gesagt, ja, virtuelle Realitäten, mögliche Realitäten. Das wird nie mit Ernst Bloch in Zusammenhang gebracht. Aber jeden, der sich für eine Kategorienlehre des Möglichen interessiert, sei empfohlen, im ersten Band des Prinzip Hoffnungs dieses Kapitel über die Schichten der Kategorie Möglichkeit von Ernst Bloch zu lesen. Nur dieses, ja, man muss ja nicht von A nach Z lesen, aber die Schichten des Kategorie Möglichen, natürlich erklärt das nichts an der virtuellen Realität, aber man kann es transformieren, es ist sehr, sehr hilfreich. Also ihm geht es um das Mögliche, das, was möglich wird. Und das Interessante bei Bloch ist, um das so zu summieren, auch kritisch, immer wenn er behauptet, dass innerweltlich, also dass dieses Mögliche, das Transzendente wirklich wird, also realisierbare Utopien, wird es ideologisch, ganz klar. Ja? Und das war genauso unerträglich wie bei allen anderen. Er war aber, sagen wir, als Sohn eines Eisenbahners aus Ludwigshafen, war er listiger als viele andere, weil er die politische Doktrin nicht positiv ideologisch vortrug. Das ist übrigens jetzt keine Rechtfertigung. Es gab Einschläge klarer, doktrinärer, marxistischer Blindheit, die man absolut kritisieren muss. Aber es ist sozusagen für die Systemarchitektur zweitrangig. Das ist ja vielleicht etwas, was man anderen Leuten, die von der anderen Seite her sich die Finger schmutzig gemacht haben, ja auch zugestehen muss. Ja, die Frage, wie weit das Denken, das philosophische Denken sich kompromittiert durch die Ideologie, das ist dann der Fall, wenn die Ideologie wirklich das philosophische System vollkommen penetriert, verunreinigt, bestimmt und okkupiert. Ja? Das ist bei Ernst Bloch keineswegs der Fall. Er hat sich dem immer wieder entzogen. Und das Eigentliche ist diese offene Kraft des Utopischen. Ja? So dieses, das letzte Buch, das er geschrieben hat, im Alter von 90 Jahren, ist eine Kategorienlehre des Offenen unter dem Titel Experimentum Mundi. Ja? Das ist eigentlich typisch nochmal, wenn Sie wollen, romantisches Denken, aber radikal romantisches Denken mit Novalis. Für die Bemerkung hätte ich von Bloch 2 Ohrfeigen bekommen, aber ich sage es trotzdem. Dieses romantische Prinzip von Novalis in dieses Offene der unfertigen Natur, ja, dieses kosmischen Genese von Neuem, dieses zu denken, ja, eben die Utopie ist dann doch nie realisierbar, alle Gestalten des Lebens sind dann doch transitorisch, es ist noch nicht fertig und es wird nicht fertig sein. Ja. Es gibt Neues unter der Sonne und nicht einfach nur Wiederholung. Und deshalb endet übrigens das Prinzip Hoffnung und damit endet dann auch mein Exkurs demnächst, endet das Prinzip Hoffnung mit dem Verweis auf Heimat. Aber Heimat wird definiert auf der letzten Seite, also auf der Seite 1672, das Prinzip Hoffnung wird definiert. Heimat ist dort, wo noch nie jemand gewesen ist. Ja? Also dieses Offene, das, was die Menschen antreibt, eben das Unerfüllte tatsächlich zu suchen, in der Differenzierung des Wünschens vom vermeintlich fetischistischen Gehalt. Überall dort, wo, also Utopie wäre hier eine Verdinglichungskritik, auch eine Kritik an allem positiv Gesetzten. Das ist der offene Prozess. Das wäre die Radikalität wirklich der positiven Philosophie von Ernst Bloch. Und die Kunst spielt hier eine ganz bestimmte Rolle. Sie ist nämlich eine der Gestalten des antizipierenden Bewusstseins, des noch nicht Bewussten oder des Vorscheins. Das sind so Kategorien, mit denen Bloch sich dann auch ganz explizit von den Psychologen oder psychologischen Theorien absetzt. Das noch nicht Bewusste, er hatte etwas gegen die Archetypen von C.G. Jung und er hatte vor allem etwas gegenüber dem Unter- und Unbewussten von Freud. Das war für ihn alles nur retrospektiv, das war alles nur Vergangenheitsbewältigung als Bewusstseinskategorie. Und er fragte einfach, und das ist jetzt nicht eine Kritik an Sigmund Freud, sondern einfach ein anderes Interesse nach den Gestalten des noch nicht Bewussten. Und die Kunst ist eben in dieser Ästhetik des Vorscheins eine der Transzendierungsgestalten. Und darin sehen Sie noch einmal vielleicht die positivste Wertung des Expressionismus. Und so sind dann die Teile im Prinzip Hoffnung auch thematisch gegliedert. Und das Schöne ist, dass es wirklich auch den Jahrmarkt mit beinhaltet und den Tingeltangel und die Mode, Märchen, die ganze Landschaft des Trivialen in Anführungszeichen ist natürlich genauso ein Feld des Studiums für diese unerfüllten Wünsche wie eben die Kunst. Und das ist vielleicht auch eine der ganz überlegenen Denkfiguren bei Ernst Bloch, dass er nicht E versus U stellt, ja, die hohe Kunst gegen die niedrige Alltagskultur, sondern dass er beides als Figuren eines Denkens dechiffriert und konstruiert und in den Gesamtzusammenhang stellt. Im Teil 4 zum Beispiel, wo es um die Konstruktion der Utopien geht, betrachtet er die Sozialutopien, die vom Schlaraffenland über Platons Staatsutopie bis zur Science Fiction führen. Und da gibt es eine lange Betrachtung über medizinische Utopien, über technische Utopien von der Alchemie bis zur nicht-euklidischen Geometrie. und über geografische Utopien, also Eldorado zum Beispiel und der Garten Eden, und über Architektur, aber auch Musik noch einmal. Und damit nimmt er das Problem der Identität durch das Vorzeichnen, durch die Kunst eben wieder auf. In einem späten Interview sagte Ernst Bloch zu Fritz Willmar Folgendes: Versuchte Erhellungen im Vorschein in der Kunst und in der Religion, Träume von einem würdigeren, besseren Leben in Verbindung mit Schätzen, die nicht Rost und Motten fressen. Diese Gehalte wären neu anzueignen und der Topos ist da, ist unbesetzt. Er ist bisher zum Teil von Kirche besetzt, der Topos bleibend ist sozusagen a priori im und nach dem Sozialismus. Und ein Nach ist nicht etwas, das dann plötzlich eintritt, sodass wir zunächst mit leeren Händen davorstehen. Also dieses ist sehr typisch als Entwurf, man könnte eigentlich sagen, wie eine Ästhetik der Befreiung. Also Ästhetik der Befreiung. Und insofern löst sich hier ein expressionistisches, philosophisches Denken vom historischen Expressionismus und wird zu einer kritisch differenzierten Lehre von der Anthropologie der Wünsche und des Überschießenden. Aber nicht mit der Behauptung der Weltvernichtung, das bleibt als Problem zwar bestehen, wird aber aufgefangen durch diesen Hinweis auf die Prozessualität des, des sich Bewegens im Leben generell. Gibt es dazu Fragen? Das wäre also ein Paradebeispiel für mein Vorlesungsprogramm, eine historische Setzung, Brechung, Expansion und die philosophische Nachbarschaft von künstlerischen Praxen und einer philosophischen Theorie. Ernst Bloch und der Expressionismus und die verschiedenen Wege, die das gegangen ist. Und Ernst Bloch hat übrigens nur nebenbei, auch in Erbschaft dieser Zeit, gibt es eine Kritik am Expressionismus der 20er Jahre, von der Ernst Bloch meint, das ist jetzt nur noch eine Wiederholungsfigur. Ja, das ist nur noch eine Drehung im hohlen Raum. Das sagt nichts mehr. Und auch eine Kritik natürlich am Dadaismus als eine Geste, die dann, wenn sie stilbildend wird, eigentlich auch das Problem umgeht, was ist die gesellschaftliche Realität dieser Kunst. Gut, wenn keine weiteren Fragen sind, dann beschäftigen wir uns jetzt mit dem Surrealismus. Das ist ja schon auch eine etwas seltsame Rede, der Surrealismus, klar, eine Programmkunst, bekannt, erstes Manifest des Surrealismus 1924, datierbar in den weiteren Manifesten, Gruppenbildungen, Treffen, Programme, Manifeste, dann nach dem Zweiten Weltkrieg, also im Zweiten Weltkrieg eine Exilsituation ebenfalls, ja, die Surrealisten, die in Paris lebten im Wesentlichen, werden ebenfalls vertrieben oder fliehen, 39, 40, meistens in die USA oder nach Lateinamerika, nach Mexiko, im Falle von André Breton und auch Max Ernst teilweise. Und es gibt dann nach dem Zweiten Weltkrieg in Europa noch diverse Ausstellungen des Surrealismus. Auch Marcel Duchamp macht ja zum Teil Ausstellungsgestaltung für Ausstellungen der Surrealisten. Und irgendwann findet dann die letzte Ausstellung des Surrealismus statt und das Interesse verlagert sich. Und wohin verlagert es sich? Also wenn wir Surrealismus wirklich behandeln als eine historische Situation, dann setzt sich die aus vielen verschiedenen Namen zusammen. Und es kommt darauf an, wie man das sortiert. Und diese Schwierigkeiten muss ich kurz benennen und beginne mit Salvador Dalí, der geprüftes Gründungsmitglied war oder ein frühes Mitglied der surrealistischen Bewegung und der dann vom sehr dogmatischen André Breton ja auch ausgeschlossen worden ist. Das ist auch so ein Kennzeichen des Surrealismus als Bewegung, ja, eine Clanbildung doktrinärer, intellektueller Männer, muss man dazu sagen. Und dieses war so ein wenig eine Art ästhetischer Stalinismus als Organisationsprinzip oder wenn Sie wollen, wie eine Art Sekte. Der Guru oder Leitwolf André Breton war extrem doktrinär.
was eigentlich seinen intellektuellen Kapazitäten wirklich nicht angemessen war. Aber nun ist es mal so gewesen und es wurden permanent Leute aufgenommen und wieder ausgeschlossen aus der Bewegung und so weiter. Das war so die lächerliche Ebene eines Führungsstreites, eines Richtlinienkampfes um die Prinzipien des Surrealismus. Und der hochgeschätzte Salvador Dalí wurde dann zum Hauptfeind der Surrealisten. Aus welchen Gründen auch immer, das war lange vor der Zeit, wo Salvador Dalí dann mit Franco sympathisierte und mit den Faschisten. Er ist lange Zeit vorher schon ausgeschlossen worden, abgesehen davon, dass dann André Breton ja auch mit der Komintern, mit der kommunistischen Internationale und dann mit dem Stalinismus sympathisiert hat. Das ist ja eigentlich auch nicht besser, wenn man es denn schon moralisch betrachten will. Vom Prinzip der Kunst her. Also was immer da an Rivalitäten wirklich bestimmend war, das müsste eine Sozialgeschichte der Künstlergruppenkonstitutionen zeigen. Das ist nicht mein Thema. Es ist aber ein interessantes Thema, weil das wie ein ethnologisch beschreibbares Biotop funktioniert. Ja, Männerherrschaft zum Beispiel durch Frauenzirkulation. Ja, und durch eine bestimmte... Interessant ist das deshalb, weil es eine bestimmte Auffassung auch maschinisierbarer Sexualität gibt im Surrealismus. Damit haben sich auch Frauen kritisch auseinandergesetzt. Das eine oder andere finden Sie auf der Literaturliste, eben als Ergänzung. Und das führt zu diesen komischen Vorstellungen letztlich der Junggesellenmaschinen im Surrealismus. Das heißt, prokreative Maschinen, die sexuelle Befriedigung verschaffen, ohne Fortpflanzungsabsichten, das heißt unter Eliminierung der Instanz der Frau, ihrer Fruchtbarkeit, ihrer Gebärfähigkeit. Heute ist man übrigens dabei, die ganze Gesellschaft zu einer surrealistischen Junggesellenmaschine umzubauen, aber das nur nebenbei, weil es für die Zeugung die Männer nicht mehr braucht und für die Geburt die Frauen nicht mehr künftig. Das machen künftig Maschinen und insofern erreichen wir, sagen wir, den dystopischen Höhepunkt, den negativ-utopischen Höhepunkt der surrealistischen Junggesellenmaschinenfantasien. Aber von einer ganz anderen Seite, ja, durch medizinische Technologie. Aber das nur als Denkanregung. Jedenfalls war das surrealistische Prinzip wirklich die Erotisierung oder Sexualisierung von anorganischen, mechanischen oder außermenschlichen Vorgängen, aber auch eben von menschlichen Vorgängen aus der Instanz des Mannes. Also, das soll ganz deutlich erwähnt werden, das ist ein Konstitutionsprinzip. Gut, aber bei Salvador Dalí tritt das auf, das kann man hier auch interpretieren, wenn man will, in Bezug auf hier die Stadt der Schubladen von 1935. Aber ich sage Ihnen das aus einem anderen Grund. Fast jeder der surrealistischen Maler oder Künstler hat eine eigene Programmatik entwickelt. Und mein Plädoyer ist, wiewohl man das ablöst von einer Ästhetik der Zu- oder Abneigung, das neutral hält, Salvador Dalí nicht zu unterschätzen. Nur weil die Geschichtsschreibung des Surrealismus das anders bewertet hat und man ja auch zu Recht sagte von André Breton, ja, der Dalí, dem geht es ja nur ums Geld. Und er hat ja, ich habe das schon mal erwähnt, ich weiß, aber im letzten Semester, denke ich, ja, im letzten Semester. André Breton hat für Salvador Dalí wie heißt das, wenn man aus denselben Buchstaben ein anderes Wort bildet? Anagramm. Ein Anagramm für Salvador Dalí gefunden, das eigentlich alles aussagt, was Breton dann meinte, über Salvador Dalí noch denken zu müssen, nämlich Avida Dollars. Ne? Also der geizige Dollarmensch. Das Avida Dollars ist aus dem Buchstaben von Salvador Dalí zusammengesetzt und umgebaut, ein Anagramm. Also das war sozusagen das Verdikt. Dalí ist der große Kommerzkünstler und ich meine, tatsächlich hat Salvador Dalí in den letzten Lebensjahren noch Hunderttausende von Blättern blanco signiert, ja, auf die dann etwas gedruckt werden könnte, um den Verkauf aufrechtzuerhalten. Ist alles richtig. Aber man darf Dalí nicht unterschätzen, denn er hat eine eigene Methode entwickelt, diejenige der kritischen Paranoia. Und es ist wie eine Art metamanieristische Steigerung des Paranoiden, wirklich als Programm. Die Schriften gibt es, die sind sehr interessant.
mit dieser Methode verfährt er. Jetzt ist Salvador Dalí natürlich einer der großen Referenzpunkte surrealistischer Vorstellungswelt geworden. Und das hat eine ambivalente Problematik, die dem zukommt, wie überhaupt, ja, man sagen muss, dass der Surrealismus eine Bewegung von Philosophen und Literaten gewesen ist in erster Linie und nicht von Malern. Weshalb? Man kann das ganz einfach verstehen. Wir werden noch drauf kommen, aber es gab so der Surrealismus als eine Entdeckung von Ungewöhnlichem und sich überraschen lassen und als eine ästhetische Bewegung, die den kompositorischen Willen ins Fließen bringen wollte, ja, ins Fließen auch des Unbewussten und des nicht mehr Kontrollierbaren. Alle ästhetischen, poetischen Kategorien, also alle auch Programmanweisungen, Handlungsanleitungen des Surrealismus, beziehen sich alle auf Zeitkünste, ja. Also das ist Schreiben, Metaphern entdecken, Entdeckungen machen. Das ist immer vorher, nachher. Und dazwischen gibt es einen Schock oder einen Übergang. Und nun trifft das natürlich auf die Malerei nicht zu. Die Malerei ist ein räumlich organisiertes Gebilde, obwohl die Zeit auch eine Rolle spielt. Und es gab eigentlich kaum genuine Maler im surrealistischen Verbund, außer Max Ernst und eben Salvador Dalí. Aber die großen Vorbilder eigentlich für die Surrealisten als Programmbewegung waren Künstler, die sie dann zwar mit ausstellten und die sie zum Kontext des Surrealismus rechneten, die aber nicht Mitglieder der Bewegung waren, wie zum Beispiel Paul Klee oder Juan Miró. Paul Klee, seltsam im Grunde, aber dann auch wieder nicht, ist ein ganz großes Vorbild gewesen für die surrealistischen Denker in Bezug auf eine surreale Malerei, obwohl Paul Klee nie Surrealist war, programmatisch. Das zweite ist René Magritte, mit dem wir uns auch noch beschäftigen werden, einer der ganz großen mit dem Surrealismus in Verbindung gebrachten Maler, der selber eigentlich von den Surrealisten nichts wissen wollte. Nach einem kurzen Besuch in Paris hat er gesehen, das ist eine andere Welt, nicht seine, und hat parallel dazu sein Programm verfolgt. Und gängigerweise reiht man das auch ein. Nun geht es mir nicht um die Diskussion, wie weit das dazugehören darf oder nicht. Das ist ja geistesgeschichtlich interessant, selbstverständlich. Salvador Dalí und René Magritte gehören dazu. Aber was ist das Problem? Das kann man bei Salvador Dalí sehr gut nachvollziehen. Die kritische Paranoia ist ein Prozess der Gewinnung von Überraschungseffekten. Das heißt, sich wirklich in einen anderen Geisteszustand versetzen. Und es gibt dazu die alte, aus den 1880er Jahren stammende Definition des Grafen von Lautréamont, der jung gestorben ist, ein Buch geschrieben hat, die Gesänge des Mal d'Aurore. Isidore Ducasse hieß er mit bürgerlichem Namen und sonst hieß er Comte de Lautréamont. Der wurde durch die Surrealisten entdeckt. Das ist ein sehr delirierendes Buch, das sehr viel mit Arthur Rimbaud zu tun hat, der dann natürlich auch zur Vorgeschichte des Surrealismus gehört. Und dort gibt es zwar nicht in diesen Gesängen des Mal d'Aurore, sondern in einer anderen Äußerung von Lautréamont gibt es die klassische Definition des Schönheitsbegriffs, der für die Surrealisten immer wieder erhellend war und immer wieder zitiert worden ist. Nämlich Schönheit ist das zufällige Zusammentreffen eines Regenschirms und einer Nähmaschine auf einem Seziertisch. Ja? Also, das muss man sich merken. Lautréamont, Schönheit ist das zufällige Zusammentreffen eines Regenschirms und einer Nähmaschine auf dem Seziertisch. Und es geht, das Wichtigste ist natürlich das Zufällige, das heißt das nicht Kalkulierte. Und nun ist das aber genau das, was Salvador Dalí dann kalkuliert hat durch seine kritische paranoide Methode. Und das führt zu folgendem Widerspruch, der spielte natürlich dann auch eine Rolle bei den Surrealisten, nämlich, dass die Inhalte, die da Salvador Dalí zutage fördert in seinen Bildern, die kann man zu Recht als dem surrealistischen Programm verbunden beschreiben. Das sind surrealistische Imaginationen. Aber das Prozessuale hat mit dem Surrealismus nichts zu tun. Das ist perfekte akademische Malerei, perfekte idealistische Malerei. Der Künstler arbeitet so lange an seinen Konstellationen, bis er die Vision hat und dann setzt er sie um aufs Papier. Es gibt bei Salvador Dalí kein tastendes Suchen. Das ist anders als in den Bildformen von Max Ernst, ja, der den Zufall wirklich ins Material hinein verlegt und damit in einer Weise arbeitet, dass das Bild selber von der Eigenheit des Materials geprägt ist, ohne dass der Künstler das im Einzelnen antizipieren kann. Zum Beispiel durch Frottagetechniken, ja? Max Ernst unterlegt ein Blatt, irgendwelche Strukturen, Holz oder was auch immer er findet und reibt drüber und dann versucht er pareidolisch, wie seit Leonardo da Vinci, in der zufälligen Gestalt etwas zu sehen und bearbeitet das nach. Oder er macht Decalcage, das heißt, er macht Farbbilder, wo er einfach Farbschichten aufeinander schichtet, zufällig, und dann beginnt Figuren auszukratzen, so dass sich die Farben durch die Zufälligkeit der Tiefe des Kratzens und der Schichtung ergeben. Also Max Ernst hat eine ganze Reihe von Bildformen entwickelt, die wirklich surrealistisch diesem Anspruch genügen, dass der Künstler nicht einfach sein inneres Bild in ein äußeres Material umsetzt. Genau das hat aber Salvador Dalí getan. Und deshalb ist Salvador Dalí im Prozessualen überhaupt kein surrealistischer Maler in dieser Phase. Ja, es gibt in der Frühzeit, man sieht es sofort, wo Bilder tastend sind, zufällige Montagen. Ein surrealistisches Meisterwerk ist natürlich der Film Ein andalusischer Hund, dieser 20-Minuten-Film, den er mit Luis Buñuel gedreht hat, 1928, Salvador Dalí, das ist ein genuines Produkt des Surrealismus. Und da ist die Entstehungsgeschichte ja so, dass Buñuel und Dalí sich dann immer die Träume erzählt haben und dass dann aus diesen Träumen poetische Metaphern gesucht wurden und dass man immer diejenigen ausgewählt hat für die Verfilmung in diesen Episoden, die einander am fernsten standen, also die nichts miteinander zu tun hatten. Wie mit dieser Lautréamont-Maxime, das Fremdeste wird in eine Konstellation gebracht. All das, was nicht zusammengehört. Und das erklärt dann diese seltsame Montagetechnik dieses Films, der eben eine alogische Erzählstruktur hat, eine offene, mit der man aber sehr viel assoziativ anfangen kann. Das ist der frühe Salvador Dalí. Da, wo sich sein Werk festigt, zeigt sich, dass er sich für die akademische Virtuosität entscheidet und dann surrealistische Inhalte malt, aber nicht in einer surrealistischen Manier. Das bleibt ein Widerspruch. Und wenn man Surrealismus wirklich als Programmatik der Entdeckung des Unbewussten versteht oder eines erweiterten Bewusstseinsbegriffs, dann passt Salvador Dalí nicht so richtig hier rein. Das Zweite ist dann, aber das ist ein Punkt, den ich hier nicht behandeln werde, dass dann genau dieser Effekt von Salvador Dalí, also die Ausbildung eines eigenen Stils mit entsprechenden Routinen, dass dieses dazu führte, dass Salvador Dalí als großer Künstler dann ähnlich wie später René Magritte eigentlich einer der wenigen Künstler ist, die Erfolg im Populären hatten. Und die, auch dazu sage ich im Übrigen nichts, aber das wäre interessant jetzt für andere Zusammenhänge, nach 1960, für einige Jahrzehnte, ist eine Adoleszenz in Westeuropa kaum vorstellbar, wo die Jugendlichen nicht irgendwann mit 13, 14 sich Salvador Dalí-Poster ins Zimmer hängen und das Großartigste finden. Also die initiale Entdeckung von Kunst läuft sehr stark über Salvador Dalí im ganzen breiten populären Bereich, wo es auch nicht mehr ums Kunstmuseum geht. Also die Breitenwirkung Salvador Dalís wäre ein eigenes Thema und die Bildwelt dieser Art popularisierten Surrealismus als Rite de Passage im Erwachsenwerden wäre auch wieder ein Thema, das man gesondert behandeln könnte. Also das immerhin muss man dann diese Inszenierungsstrategien von Salvador Dalí auch ernst nehmen, als in seinem öffentlichen Auftreten bis zu seinem Lebensende. Man ist dann, ich sage von der anderen Seite, wenn man gelernt hat oder meinte lernen zu müssen, dass mit der surrealistischen Avantgarde dann auch das Verdikt gegen Salvador Dalí schon mitgesetzt sei, und man sieht mal Salvador Dalí, wie er über seine Kunst erzählt, dann ist man irgendwie verblüfft und beschämt von der Intelligenz und der Eloquenz von Salvador Dalí und merkt, dass, ach, es ist doch irgendwie ernsthaft und es hat doch irgendwie ein Konzept und nicht nur dieses Äußerliche. Also das gehört alles zu diesem sehr, sehr verstellten Gelände dazu. Also im Hinblick auf Strategien und Auftreten von populären Fantasien und Inszenierungsqualitäten, zum Beispiel eben das
Nicht mehr der ganze Kult, vorhin muss ich noch kurz vielleicht zurück, der ganze Kult mit den Schaufensterpuppen, ja, das gibt es ja schon seit den frühen Romanen von Louis Aragon zum Beispiel, dieser ganze Kult der Schaufensterpuppen, also der künstliche Mensch, der aber nicht wie ein Mensch aussieht und vielleicht doch beseelt ist, das hat dann Dalí auch inszeniert. Oder dann dieses sogenannte Regentaxi, also Environments, eigentlich sehr früh, schon in den 1930er Jahren. Das ist so eine visuelle Strategie des Salvador Dalí gewesen. Dann natürlich das für Brot, fließenden Urweiter, das sind sehr einprägsame Bilder. Die können tatsächlich auch, die haben eben Initialkraft. Ich glaube, dass sich daran auch etwas transportiert, wirklich im Sinne dieses überraschenden Momentes des Erschreckens. Und natürlich ist auch interessant für die Rezeptionsgeschichte und die Bewertung, dass Salvador Dalí natürlich von jedem ernsthaften Maler vehement abgelehnt wird, ja, als akademischer Virtuose und so weiter. Und das muss ja natürlich auch dazu führen, dass man solchen Urteilen auch misstrauen darf. Also Salvador Dalí bildet eigentlich einen eigenen Kosmos, wenn man will. Ein weiterer Künstler, der dem in gewisser Weise nahe steht, der zu den Surrealisten zählt, ist Yves Tanguy und mit einem Bild von 1929 oder dann sehr viel näherliegend jetzt für die Programmatik des Surrealismus, wenn Sie das um 90 Grad nach links drehen, mein Fehler, aber es spielt keine große Rolle, eine automatische Zeichnung. Also das heißt, arbeiten mit dem Automatismus, mit der Geste, mit dem, was das Fließen eben erzeugt. Das heißt, der Surrealismus, und das ist jetzt das erste wirkliche Kennzeichen des Surrealismus, ist eine Dekonstruktion der bisherigen künstlerischen Kennerschaft, der Meisterschaft und auch des Autors. Das heißt, jetzt wird die Brechung oder Setzung durch den Surrealismus ist, den Autor auf eine Metaebene zu verschieben oder auch auf eine unterliegende Ebene. Und man muss hier auch schon darauf hinweisen, dass die Entstehungsgeschichte des Wortes Surrealismus ja eben nicht das ist, was man gemeinhin assoziiert, nämlich Subrealismus, sondern die Entstehungsgeschichte kommt seit Baudelaire, der auch vom Supranaturalismus spricht, der Suprarealismus, das heißt das über oder jenseits der Realität Gelegene, nicht das unterhalb der Realität Gelegene. Also das Wort Surrealismus verweist auf das jenseits der Realität Liegende. Man assoziiert das aber in anderer Weise, weil man ja weiß, dass sich die Surrealisten eben mit dem Unbewussten und Ähnlichem wirklich ernsthaft beschäftigt haben. Ich lese Ihnen zu diesem Problem der Autorschaft einen Text vor aus den 1930er Jahren von Max Ernst. Was ist Surrealismus? Das ist das Erhellendste. Max Ernst, wirklich, aber das kann ich hier auch nicht tun, die individuelle Kennzeichnung, natürlich ein innovativer Bildformgestalter im Surrealismus, ein sehr präziser Denker, ein äußerst informierter, kulturgeschichtlich gebildeter Künstler und ein sehr, sehr ruhiger Schriftsteller und Schreiber. Und das werden Sie auch gleich merken, wenn ich Ihnen diesen kleinen Text vorlese. Was ist Surrealismus? Als letzter Aberglaube, also das ist nicht von Max Ernst, ja, nur damit keine Missverständnisse entstehen, ja, das ist diese automatische Zeichnung noch von Yves Tanguy. Als letzter Aberglaube, als trauriges Reststück des Schöpfungsmythos blieb dem westlichen Kulturkreis das Märchen vom Schöpfertum des Künstlers. Es gehört zu den ersten revolutionären Akten des Surrealismus, diesen Mythos mit sachlichen Mitteln und in schärfster Form attackiert und wohl auf immer vernichtet zu haben. Indem er auf die rein passive Rolle des Autors im Mechanismus der poetischen Inspiration mit allem Nachdruck bestand und jede aktive Kontrolle durch Vernunft, Moral oder ästhetische Erwägung als inspirationswidrig entlarvte. Also bereits hier kann man natürlich fragen, gut, ob jetzt das für immer vernichtet worden sei, das ist natürlich Manifestrhetorik, ja, des Künstlers, selbstverständlich. Aber das Hinweisen auf den Kampf gegen das Passive einerseits und auf der anderen Seite eben auch die Zurückweisung jeder aktiven Kontrolle durch den kompositorischen Verstand. Insofern sind natürlich spätere Verfahren, die stilistisch ganz anders geheißen haben, natürlich genuin surrealistisch. Ich nenne Ihnen nur zwei, John Cage. Die Aleatorik von John Cage ist im Kern ein surrealistisches Verfahren, so wie es hier beschrieben steht, nämlich Negation des kompositorischen Willens. wenn Sie so wollen, auch Nam June Paik mit der Videografie, dass man etwas erzeugt und übermittelt gleichzeitig, ist auch eine surrealistische Komposition oder Kompositionsstruktur, weil es hier darum geht, dass man von diesem alten bürgerlichen Kunstmodell wegkommt. Das hat ja Hegel in seiner Philosophie am klarsten formuliert, wenn er von ästhetischer Entäußerung spricht. Das ist dieses Modell, auch des romantischen Künstlers aus der Sicht von Hegel, 1820er Jahre. Der Künstler hat ein inneres Bild, sagte ja schon Dürer, inwendige Figur, und das wird nach außen gebracht. Die Ontologie der ästhetischen Entäußerung. Jetzt, der Surrealismus leugnet das. Er sagt, da soll nichts sein im Inneren. Ja? Jede Präfiguration soll unterlaufen und überlistet werden. Man hat übrigens ganz viele Techniken dazu entwickelt, gerade von den Literaten. Es gibt da literarische Experimente, die kommunizierenden Röhren zum Beispiel, also ein gemeinsames Schreiben von Romanen. Und das heißt so, also auch bei Breton gibt es dann zahlreiche Hinweise, wie man das erreichen kann, zum Beispiel Sinnesentzug, Schlafentzug. Ja? Also man bleibt so lange wach, bis eigentlich man völlig entleert ist und man hat keine Außenreize und so weiter. Und dann das Erste, was sich dann regt, dem geht man nach, aber man lässt eigentlich die Sprache aus dem Arm herausfließen. Ja? Und man kontrolliert, es ist eine Nachbearbeitung. Es ist gestische Improvisation, wenn Sie so wollen, wobei das Wort Improvisation auch nicht passt. Und John Cage hat ganz viele solche Verfahren entwickelt. Ja, er hat dann zu dann buddhistischen und östlichen Verfahrensweisen gegriffen, wie dem I Ching, dem altchinesischen Münzwerf oder Stabwerf. Ja, es ist eben kein Spiel, sondern es ist eine Fragestellung. Und hat dann Parameter entwickelt, wie er mit diesem Spiel einzelne Punkte auf einer Sternkarte von Australien aus betrachtet sieht, auswählt, Sterne auswählt, und diese Abstände überträgt er auf Notenpapier, und das ist dann die Partitur, und die wird gespielt und die muss sklavisch gespielt werden. Australian Etudes, 6 Stunden oder so etwas, Komposition. John Cage nur als passives, nur eigentlich als Erfinder von Parametern, ja? Nicht als jemand, der versucht, einen inneren Klang ausfindig zu machen oder eine innere Gestalt, also nicht so wie noch Beethoven, ja, in dessen Kopf die eigentliche Musik erklingt, bevor sie dann aufs Papier gebracht wird, nichts dergleichen. Das wäre ein ganz klar surrealistischer Künstler oder ein durch den Surrealismus geprägter Künstler, alles was mit Aleatorik zu tun hat. Deshalb auch der Bezug zu Marcel Duchamp, ja. Denn Surrealismus heißt ja nicht eben unbewusstes Entdecken oder Traumwelt. Das ist ja eine Ikonografie, die eben Salvador zum Beispiel gesucht hat. Ja? Wie kann man Bilder für Traumvisionen finden oder für Träumerisches? Das ist eine eigene Ikonografie, die er entwickelt, die er akademisch komponiert. Aber das ist nicht die eigentliche Fragestellung. Alles, was mit Aleatorik zu tun hat, Materialwiderstand, mit Überraschendem, mit Gestischem, mit Écriture automatique, automatisches Schreiben, das ist eigentlich ein Kennzeichen des Surrealismus. Und wenn Sie wirklich einen genuin surrealistischen Maler haben wollen, der die Techniken anwendet, allerdings mit einem anderen Referenzsystem, dann ist es Jackson Pollock. Das im Grunde ist das surrealistische Prozessmalerei. Ja? Körperlicher Rhythmus, Gestisches, das Zufällige, diese ganzen Drip-Paintings, das ist eigentlich das, was Surrealisten sich vorgestellt haben. Und es gibt auch ikonografische Bezüge zu André Masson und anderem oder auch zu Henri Michaux, den ich hier aber weglassen werde mit seinen Mescalin-Bildern und so weiter. Also surrealistische Malerei wäre eine Malerei, die eben eine Praxis entwickelt, eine Praktik, die aus dem Medium erfolgt. Dem Körper, dem Gestischen, der Sprache als solcher, aber nicht dem Vokabular des Autors Künstler und nicht dem Stilrepertoire des Autors Maler. Ja? Also das ist eine Mediatisierung mit bestimmten Hoffnungen verbunden. Also das sagt Max Ernst ja auch, jede Kontrolle durch Vernunft, Moral oder ästhetische Erwartung als inspirationswidrig zu entlarven, sofort durchstreichen. Das ist natürlich auch eine Spirale, die sich immer weiter steigert und die sehr schwierig auszuhalten ist, ja, sowohl subjektiv wie kulturell. Denn wenn man sagt, also alles, was eine ästhetische Norm sein könnte, zu durchstreichen, ist erstmal leicht in Bezug auf das bereits entwickelte Material.
Aber wie ist es in Bezug auf das eigene Material? Beispielsweise Salvador Dalí, der wird dann ausgeschlossen, weil er eben nicht mehr in der Experimentalphase ist, sondern weil er jetzt seine eigenen Erwartungen beibehält und damit nicht mehr surrealistisch verfährt, sondern wieder akademisch. Also diese Spirale ist schwer auflösbar und der Surrealismus ist dann tatsächlich eine Bewegung, die natürlich auch mit der Konnotierung zu tun hat, was fällt einem jetzt noch ein an Überraschung? Also wo gibt es jetzt noch einen Moment, das nicht ein Kalkül ist? Das führt dann im zweiten surrealistischen Manifest von 1928 dazu, zu so Dingen wie, man gehe auf die Straße und erschieße wahllos Menschen. Ja? So, das als eruptive künstlerische. Es gibt auch eine Fußnote dazu, wenn man das surrealistische Programm ernst nimmt und sagt, es ist nicht der Verstand, der etwas kontrolliert, dann ist die Frage, wer ist verantwortlich für die Taten vor Gericht? Und dann hat man schon den ganzen Salat der multiplen Persönlichkeit übrigens. Das ist ja auch Surrealismus, einfach auf Psychologie angewandt. Jeder besteht aus verschiedensten Ebenen von Persönlichkeit, die miteinander im Konflikt liegen können. Solche Dinge hat man schon gesucht und das fasste man dann natürlich zusammen unter Épaté le Bourgeois, also den Bourgeois von Kopfstoßen, Provokationsgeste. Aber das wird, wie wir wissen, langweilig und innerhalb die ganze Radikalität der Provokation landet nach kurzer Zeit schon im ästhetischen Programm jeder Volkshochschule, die also freizeitkünstlerische Gestaltung ausbildet. Die Sensibilität der Revolte wird zum Freizeitvergnügen und das Ganze pervertiert sich. Also diese Spirale kann nicht ewig weiter gedreht werden. Deshalb ist Surrealismus typischerweise eine kurzlebige Kunst. Man kann fragen, wo verschwindet der Surrealismus tatsächlich? Die letzten Ausstellungen sind in den 1960er Jahren. André Breton kommt dann nach dem Zweiten Weltkrieg zurück und dann gibt es ein paar Revival-Ausstellungen. Was bleibt, ist René Magritte, der meiner Meinung nach nichts, aber gar nichts mit Surrealismus zu tun hat. Aber das, also nicht nur, weil er das selber gesagt hat, sondern weil er wirklich nichts damit zu tun hat von seinem Bildverfahren her. Das ist epistemologische Kunst, was er macht, das Gegenteil vom Surrealismus. Aber das bleibt unabhängig, aber das Ganze versandet dann. Aber trotzdem, man kann fragen, wo endet das? Aber bevor das endet oder wir das Ende betrachten, muss ich oder will ich den kurzen Text von Max Ernst noch fertig lesen. Als Zuschauer kann er der Entstehung des Werkes beiwohnen und seine Entwicklungsphasen mit Gleichgültigkeit oder Leidenschaft verfolgen. Wie der Dichter seinen automatischen Denkvorgängen lauscht und sie notiert, so projiziert der Maler auf Papier oder Leinwand, was ihm seine optische Eingebungskraft eingibt. Aus ist natürlich mit der alten Auffassung vom Talent, aus auch mit der Heldenverhimmelung und der für Bewunderungslüsterne willkommenen Sage von der Fruchtbarkeit des Künstlers, welcher heute drei Eier legt, morgen eines, am Sonntag keines. Da jeder normale Mensch und nicht nur der Künstler bekanntlich im Unterbewusstsein einen unerschöpflichen Vorrat an vergrabenen Bildern trägt, ist es Sache des Muts oder befreiender Verfahren wie der Écriture automatique von Entdeckungsfahrten ins Unbewusste, unverfälschte, durch keine Kontrolle verfärbte Fundgegenstände, Bilder, ans Tageslicht zu fördern, deren Verkettung man als irrationale Erkenntnis oder poetische Objektivität bezeichnen kann, nach Paul Éluard's Definition, ein Zitat jetzt im Max-Ernst-Text, Éluard, die poetische Objektivität besteht einzig in der Verkettung aller subjektiven Elemente, deren Sklave und nicht Herr der Dichter bis auf Weiteres ist. Also, man sieht, das ist die Feier eigentlich des Mediums, die Autonomie, die Unkontrollierbarkeit. Geistig steht das Kandinsky eigentlich sehr nahe, ja, dessen Improvisationsgesten ja auch als solche surrealistische Verfahren beschrieben werden könnten, obwohl zeitlich, das hat nur mit der zeitlichen Verschiebung zu tun, dass das, was Kandinsky um 1912 denkt und propagiert, sich für ihn dann verwandelt hat nach dem Ersten Weltkrieg und in den 1920er Jahren als historisch der Surrealismus entsteht, ganz andere Dinge gemacht hat. Aber von der Sache her, meine ich schon, gibt es eben Expressionismus, Surrealismus als Einheit, auch trotz aller Unterschiede. Aber es gibt drastische Unterschiede. Ein expressionistischer Künstler will komponieren, ein Surrealist will Effekte erzielen, die aus dem Medium selber erfolgen, ohne Komposition. Aber das stimmt natürlich auch nur zum Teil, wie man vielen Übergängen ansieht. Man könnte ja fragen, welche Bilder nun einer solchen Auffassung näher stehen. Also noch einmal Yves Tanguy, 1932, oder dann André Masson, mit einer solchen improvisatorischen Zeichnung, die auch etwas Karikaturhaftes hat. T bei Franco heißt das, 1938. Oder derselbe Dessin pour Justine, 1928. Das wäre jetzt ein solches Verfahren, das dem Surrealismus als ein solches Programm eben näher steht. Also man kann Folgendes sagen, es gibt natürlich eine Vorgeschichte, das ist klar, 1924 gründet sich der Surrealismus als eine Bewegung, dann gibt es die Ein- und Ausschlüsse und so weiter. Die Hochzeit ist sicher 1924, 1925, wo eine ganze Reihe von Schriftstellern eben dazugehören und als bildende Künstler Man Ray, Max Ernst, Antonin Artaud hat damals eigentlich noch Theater gemacht. Und nun gibt es eigentlich einen Vorschlag, wenn man das radikal betrachtet, sagt, wann hört der Surrealismus auf, wirklich das zu sein, was er ist, könnte man auch argumentieren, dass der nach 5 Jahren schon zu Ende war. Also lange bevor diese Bilder gemalt wurden, die ich Ihnen zeige, weshalb. Das hat mit einer Umorientierung zu tun. Es gab nämlich eine Zeitschrift, die der Surrealismus herausgegeben hat, ab 1925, ein Jahr nachher, stößt sicher der radikalste und schwierigste Kopf der damaligen Zeit zu den Surrealisten, nämlich Antonin Artaud, der als Generalsekretär und Redakteur dieser Zeitschrift fungiert. Und diese Zeitschrift heißt La Révolution Surrealiste, also die surrealistische Revolution. Dann passiert Folgendes. 20er Jahre, Politisierung, sehr viele Auseinandersetzungen, da müsste man ein eigenes Semester lesen, also zu diesem ganzen Komplex der 20er Jahre, Berlin, Paris, Moskau und so weiter. Es gibt wunderbare Ausstellungskataloge, die ein bisschen einen Eindruck vermitteln von dem Geschehen in dieser Zeit. Und natürlich erfasst auch den Surrealismus die ganze Frage der Auseinandersetzung mit der Gesellschaft, weil der Surrealismus ist zunächst radikale Poesie, ja, Kunst. Eigentlich Kunst. Ja. Radikale Kunst, wo anthropologisch auch die Imaginationsfähigkeit, die schöpferische Kraft der Menschen weitertreiben will. Eine ganz klare Brechung. Deshalb interessiert man sich natürlich ebenfalls für außereuropäische Kulturen. In dem Fall sind es übrigens ozeanische Kulturen. Der Expressionismus und die Fauve arbeiten mit afrikanischen Masken und der Surrealismus interessiert sich für Ozeanien. Ozeanische Kulturen. Man interessiert sich für Kinderzeichnungen, man interessiert sich für die Kunst der Wahnsinnigen, also die Prinzhorn-Sammlung, die 1926 zum ersten Mal ausgestellt wird in Heidelberg, bis heute dort übrigens existiert als Prinzhorn-Sammlung. Also diese ganzen Phänomene, die eben Kreativität vor der akademischen Bildung und vor dem Kunsterziehungsunterricht möglich machen, das ist das, wofür sich der Surrealismus interessiert. Und die Radikalität ergibt sich als eine existenzielle Radikalität einfach durch die Kunst selbst. Jetzt gibt es bei André Breton, also dem Oberguru und Macho der Bewegung, eine Entwicklung, die eben eine Politisierung dann einführen will. Und 1929 benennt Breton diese surrealistische Zeitschrift um. Die heißt jetzt nicht mehr La Révolution Surrealiste, sondern es heißt Le Surrealisme au service de la Révolution. Der Surrealismus im Dienste der Revolution. Und dann gibt es einen großen Eklat. Artaud kriegt einen Tobsuchtsanfall und verlässt mit Pauken und Trompeten die Bewegung und erklärt den Surrealismus für tot, weil er instrumentalisierungsbereit ist durch irgendetwas anderes. Und es tut mir leid, das hat mit Sympathien nichts zu tun, aber Antonin Artaud hat recht. Ja? Ich würde vorschlagen, wenn man ganz genau hinsieht, seine Sicht wirklich zu übernehmen und zu sagen, die Produktivität des Surrealismus sind diese 5 Jahre. Es sind auch nahezu alle Techniken, Experimente, die wirklich den Surrealismus bereichert haben und die durch ihn eine Bereicherung der poetischen Praxen, Formen, Imaginationen erzeugt hat, sind in diesen Jahren entwickelt worden. Und der Rest ist das Überdauern einer Bewegung, die eigentlich dann schon schnell wieder aus dem Fokus im Grunde heraustritt und die, die mit dem Aufrechterhalten dieser Prinzipien beschäftigt ist. Das heißt natürlich nicht, dass das heißt natürlich überhaupt nicht, dass da nichts mehr zustande gekommen sei, bis hin zu Georgia O'Keeffe, oder O'Keeffe, die nicht Mitglied der surrealistischen Bewegung war, aber durch diesen geprägt. Das heißt, sehr, sehr viele Bildvorstellungen sind natürlich entwickelt worden im Hinblick auf vielfältige Adaptationen. Das ist ja auch schon hier Victor Brauner, Le Monde Paisible von 1927, die friedliche Welt. Das sind dann schon, hier merken Sie schon ein Problem. Ich würde das auch wirklich problemorientiert betrachten. Ja? Die Montage von Nicht-Zusammengehörigen ergibt dann natürlich auch nicht nur Attitüden, sondern auch Plattitüden relativ schnell. Also feststehende Ikonografien, die somit entweder dem Zauber des Unbewussten, also das Zerren von Merkwürdigkeiten auf die Bühne des Unbewussten, grell beleuchtet bei Salvador Dalí führen. Das ist repetitiv, das ist nicht mehr innovativ. Oder dann diese penetranten, das passt hier wirklich, also auch als Wort, das penetrante Verwenden von der Sexualität des Auges und dem Zerstören des Auges und das Auge in der Vulva und so weiter. Da gibt es auch eine obsessive Literatur der damaligen Zeit. Natürlich gibt es Weiterführungen des Surrealismus, ja, im Hinblick auf Philosophien, zum Beispiel Georges Bataille, ja, Michel Leiris, also Leute, die zum Teil der surrealistischen Bewegung nahestanden und die das weitergeführt haben. Das möchte ich doch erwähnen, auch wenn es jetzt nicht auf der Literaturliste steht, aber das können Sie sich notieren. Beide, Michel Leiris und Georges Bataille. Dokument, das durch den Surrealismus geprägt ist und zu eigenständigen Denkweisen führt und gleichzeitig einen Übergang bildet. Und das ist die Zeitschrift Document, die 1929, 1930 erscheint, in insgesamt etwa 15 Heften, in zwei Jahren, herausgegeben von Michel Leiris im Wesentlichen, Georges Bataille, André Masson. André Masson ist ja Mitglied der surrealistischen Bewegung gewesen. Und übrigens auch unter Mitarbeit des deutschen, sehr wichtigen Kunsttheoretikers Karl Einstein, Karl mit C geschrieben, der ein glänzender Autor der damaligen Zeit war und der sich übrigens auch Verdienste erworben hat mit der Beschreibung des Expressionismus und so weiter. Und das sind jetzt Leute, die vom Surrealismus beeinflusst sind und die zum Teil in wissenschaftlichen Praxen versuchen, dieses weiterzutreiben. Zum Beispiel das Nachdenken über das Wundersame oder das Wunder überhaupt bei Georges Bataille oder Michel Leiris, der als Ethnographe dann eine große, wichtige Karriere gemacht hat. Und diese Zeitschrift, eben Les Documents, ist das etwas vom Interessantesten in Bezug auf die Thematisierung dieses Übergangs des Surrealismus in etwas anderes. Das gehörte dann zur Geistesgeschichte des 20. Jahrhunderts. Da gehört natürlich dann später auch Raymond Queneau dazu, ja, der auch Surrealist war und dann die Romane geschrieben hat und Wissenschaftsprogramme entwickelt hat. Also das nur als ein Hinweis. Diese Zeitschrift Les Documents gibt es zwar im Reprint, einen Verlag in Paris, aber diesen Reprint zu erwerben, ist eigentlich schon wie eine surrealistische Figur. Es ist fast wie eine Aufnahmeprüfung, wenn man dem Surrealistenkreis beitreten will. Man kann es nicht über die Buchhandlungen bestellen, nur beim Verlag direkt, und die wollen wissen, wer man ist und wofür man es brauchen will. Ich habe das durchgespielt im Sommer jetzt, das hat einige Briefe und Telefonate gekostet mit Paris, aber ich habe es jetzt, dieses Dokument, aber das ist schwierig, man kriegt es kaum, und das ist auch jetzt völlig unwichtig für unser Thema, aber eine Erfahrung, dass ein Verlag eigentlich das Buch gar nicht so richtig verkaufen will, das hat mir natürlich irgendwie wieder gefallen, ja? Sondern eigentlich sagt, hören Sie mal, wer sind Sie? Sind Sie ein Individuum und nicht ein Mitglied einer Institution, weil die kriegen es nämlich nicht und so weiter. Also das ist eine ganz seltsame Angelegenheit, die irgendwie etwas mit dem Inhalt zu tun hat, dieser Zeitschrift. Also zurück zum Surrealismus. der Effekt, also der Surrealismus kann kaum überschätzt werden als eine Formulierung von poetischen Praxen, die neu sind. Das ist luzide, auch was Breton schreibt, extrem luzide. Und ich verweise auch auf Romane von André Breton, es sind ja große Werke nach 1929 zustande gekommen. Das heißt, wenn ich behaupte, mit Artaud, der Surrealismus soll man initial beschränken, oder der Surrealismus soll beschränkt werden, initial auf 1924 bis 1929, dann heißt das nicht, der Surrealismus sei tot nachher. Aber er ist als Bewegung etwas anderes geworden. Nichtsdestotrotz erscheinen bedeutende Werke wie Nadia von André Breton oder L'amour fou, das heißt auch auf Deutsch so im Suhrkamp Verlag, L'amour fou, ein Roman, auch ein geistiger Bericht über die Abenteuer. Und dort gibt es sehr präzise und wunderbare Beschreibungen von surrealistischen Praxen, auf die ich hier nur verweisen kann. Also, aber einen kleinen Teil möchte ich Ihnen vorlesen daraus, aus dem dritten Kapitel, folgendes: André Breton, L'amour fou, in den 1930er Jahren geschrieben, Mitte der 1930er Jahre publiziert. Angesichts der Entdeckung, von dem Augenblick an, in dem ein neues Land vor den ersten Seefahrern auftauchte, bis zum Betreten der Küste, von dem Augenblick an, wo ein Gelehrter sich sagen durfte, dass er soeben Zeuge eines bisher unbekannten Phänomens gewesen war, bis zu dem Augenblick, in dem er die Tragweite seiner Beobachtung zu ermessen begann, bei völlig aufgehobener Zeitempfindung, in der Trunkenheit der glückhaften Schickung, befreit oder vollendet wie nichts anderes ein zartester Feuerpinsel den Sinn des Lebens. Diesen sehr besonderen Geisteszustand seinerseits hervorzurufen, war von jeher das eigentliche Ziel des Surrealismus, der letztlich immer die Beute und ihren Schatten fahren ließ, um dessen Willen, was schon nicht mehr Schatten und noch nicht Beute ist. Schatten und Beute verschmolzen in einem einzigen Blitz. Gute Fuhre, also Blitz. Es geht darum, die Wege der Begierde nicht hinter sich wieder verwuchern zu lassen. Nichts in der Kunst, in den Wissenschaften schützt uns weniger davor als jenes Verlangen nach Anwendung, Beute, Ertrag. Das könnte man heute den Bildungspolitikern auch mal hinter die Ohren schlagen wieder. Also mit dem Surrealismus, wie kommt überhaupt das Neue her? Nur wenn man sich auf ein Abenteuer einlässt und Grundlagenforschung, wenn man, das wäre so eine Beschreibung, also Recherche, offene Recherche ist eben eine, die wirklich offen ist und die nicht schon weiß, was sie will. Ja? Wenn man schon weiß, was man will, kommt man zu nichts Neuem und so weiter. Also das, eben deshalb wäre Surrealismus auch eine Position offener Recherche. Schändlich, wer sich gefangen gibt, und sei es im Namen des allgemeinen Nutzens, sei es in Montezumas Gärten aus Edelsteinen. Heute noch setze ich alle meine Erwartungen einzig in meine Ungebundenheit, in diesen Drang, mich treiben zu lassen, um allem zu begegnen. Das ist es. Und dann folgt diese berühmte Geschichte, die Sie dann nachlesen dürfen, wenn Sie das interessiert. 1934, ein Frühlingstag, er geht mit Alberto Giacometti über den Pariser Flohmarkt und er beschreibt, was sie dort finden. Der Flohmarkt ist eben auch ein solcher Ort, wo möglicherweise das Wunderbare sich ereignen kann. Dann gibt es eine Beschreibung, sie treffen so Masken an, plötzlich packt sie etwas und es ist dann auch eine Beschreibung, wieso sie das packt und nicht was anderes. Da gibt es auch diese berühmte Geschichte, dass sie den Löffel finden, diesen legendär gewordenen Löffel aus Holz, der am Ende in einen Frauenschuh übergeht. Ja? Das sind so die Objekte, die eben als Fundobjekte wirklich die Leute begeistern. Und Sie kennen ja auch den Ausdruck des Objet trouvé, also des Objekts, das gefunden wird, das man nicht sucht. Also eine Kunst des Findens. Die surrealistische Tätigkeit ist finden, nicht suchen. Und das Finden kann man nur, wenn das Suchen nicht so geübt wird, dass man mit dem Suchen etwas finden muss. Dann ist es eben vorbei. Und das macht eigentlich die Subversivität des Surrealismus aus, als auch als gesellschaftliche Praxis. Surrealismus beruht nämlich nicht auf Arbeit, sondern auf Müßiggang und auf Faulheit und auf Langeweile. Der Kult des Ennui in Frankreich wäre auch wieder eine Kulturgeschichte wert, seit 1850. Rimbaud ist da vielleicht der wichtigste Zeuge, Arthur Rimbaud, der in einer großartigen Emphase schreibt. Sie wissen, einer der bedeutendsten Schriftsteller des 19. Jahrhunderts, ein Poet von Weltrang, der mit 17 beginnt zu schreiben und mit 19 aufhört und dann sich nur dem Ennui hingebt, nach Afrika geht, keine Zeile mehr schreibt, außer Briefe, und dann eine Existenz führt als irgendetwas, sehr egal. Etwas am Rande der Kriminalität, aber eigentlich aus Ennui findet, es lohnt, keine Zeile mehr zu schreiben, was soll das? Und zwar nicht, weil er ein Lebenswerk vollendet hätte, denn das war damals noch gar nicht klar, das wurde ja erst später gesammelt, aber so dieses Exemplarische, die exemplarischen Intensitäten und das Suchen nach dem Anderen, das Begegnen nach dem Offenen, das Lassen können, ja, und das Unterlassen können gehört natürlich genauso zum Surrealismus dazu, in der Logik bei Max Ernst. Der Autor ist derjenige im Sinne des Surrealismus, der nichts bezwecken will. Und das kann natürlich dazu führen, dass auch nichts mehr gesucht wird, weil ja alles Instrumentalisierungsfiguren sind. Übrigens, in gewisser Weise ist dann genuin, wenn schon von ihm die Rede ist, Alberto Giacometti, natürlich ein wesentlicher Künstler des Surrealismus, der hatte Kontakt mit all diesen Namen in Paris. Und er hat ja auch von ozeanischer Skulptur beeinflusste Skulpturen geschaffen in den 20er Jahren, bis er dann zu seinem eigentlichen, mit ihm verbundenen Werk findet. Und bei Giacometti ist das Interessante ja dieses, dass er seine Figuren knetet und sie so lange bearbeitet, bis sie verschwinden. Weil er sagt, ich will in der Skulptur, erarbeiten mit Skulptur, weil sie etwas ist, was etwas anderes nicht möglich macht, was er sucht, nämlich die Lebendigkeit des Sehens. Ja? Er möchte in der Skulptur die Lebendigkeit eines Ausdrucks. Und sagte einmal, viel später sagte er das, kurz vor seinem Tod, einmal hätte er eine solche Emphase des Glücks gehabt. Eine Figur sei ihm gelungen, die diesen Ausdruck hätte. Und dann sei er so glücklich gewesen wie noch nie in seinem Leben, sei schlafen gegangen. Und als er am anderen Morgen die Figur betrachtet hat, sah er, ach, auch diese war es nicht. Und dann hat er eben weiter gearbeitet, deshalb sind die Skulpturen nie fertig. Und das Interessante ist, das sagt er auch tatsächlich, den Idealzustand seiner Figuren waren diejenigen, die er so lange bearbeitet hat, bis er sie dann in der Streichholzschachtel herumtragen konnte, weil er hat ja einen Gips, hat geknetet, ja, und die Skulpturen, die dann gegossen worden sind, sind dann Gipsabgüsse und so weiter. Aber dieses Material, was er dann bearbeitet hat, wegnehmen, eben dieses eigentliche Skulptieren tatsächlich als das Wegnehmen, führte dann bei ihm dazu, dass das Material immer kleiner wurde, bis es dann eben eigentlich verschwunden ist. Und das waren für ihn die geglückten Skulpturen, diejenigen, die dann verschwunden sind. Und das hat schon etwas mit dem Surrealismus zu tun, weil da kommt nichts wirklich bei raus. Also das ist kein Produktionsmotiv. Und die ganze Kritik von Georges Bataille am Produktionswahn von Kapitalismus, Stalinismus, Faschismus ist die radikalste Kritik an einer Ökonomie der Verstofflichung. Ja? Die ist natürlich, das ist ein surrealistisches Denken, genuin surrealistisches Denken. Und das spiegelt sich dann eben auch in der Tatsache, dass man findet, in der Tatsache des Ennui, des Gelangweiltseins, des Müßiggangs, der Ablehnung der Welt der Arbeit, aber jetzt nicht aus der Arroganz, nicht dandyartig, ja, weil man eben Arbeit als niedrig empfindet, sondern man verwirft sie als das falsche Modell. Und selbstverständlich sind von diesem Surrealismus dann auch die internationalen Situationisten beeinflusst, die dann bestimmte Dinge, als der Surrealismus doktrinär geworden ist in den 1950er Jahren in Paris, noch einmal den surrealistischen Geist radikalisieren und ihn in eine andere Richtung drehen. Aber dort spielt auch die Verweigerung der Arbeit und der Produktion eine ganz entscheidende Rolle. Und deshalb ist es eigentlich nur im zufälligen Finden, eröffnet sich im Objet trouvé, in der glücklichen Fügung, im entwerteten Material, im nicht nach Kunst aussehenden Material, eröffnet sich der Weg einer Empfindung, die mit den Werten arbeitet, die eben damit verbunden werden können. Und da gibt es auch bei André Breton ein Wort zum objektiven Zufall, also hasard objectif, den er auch bezeichnet, nämlich als rencontre d'une causalité externe et d'une finalité interne, als Begegnung einer äußerlichen Kausalität mit einem inneren Zweck. Die äußere Kausalität trifft auf eine innere Finalität und dadurch ergibt es einen Blitz, der überhaupt erst diese Konstellation erhält. Und das, was entsteht, dem sagt André Breton, konvulsivische Schönheit, das ist halt ins Deutsche so übersetzt, man kann es nicht besser, diese Fundstücke durch den objektiven Zufall,
äußere Bedingtheit, innere Zwecksuche, Erhellung. Das surrealistische Objekt ist dieses Objekt, das den objektiven Zufall möglich macht. Die konvulsivische Schönheit. Dazu schreibt André Breton Folgendes: Die konvulsivische Schönheit im tiefsten Sinne des Wortes muss die beiden ersten Bedingungen erfüllen, denen eine dritte hinzuzufügen, die jede Lücke ausfüllt. Und so weiter ist eigentlich gar nicht so wichtig. Also es geht eben um konvulsivische Schönheit als solche. Also dieses Zusammenfügen von Fundstücken. Und Max, die viele Bilder von Max Ernst, Fotomontagen und Ähnliches vermitteln durchaus eine solche Vision der Eigenheiten des Materials, das sich dann plötzlich in naturartigen Gebilden äußert, die aber als solche nicht komponiert sind, sondern die sich durch andere Verfahren ergeben, sodass der Betrachter jederzeit eben diese Begegnung hat. Im ersten surrealistischen Manifest gibt es eine Definition des Surrealismus, wie lexikalisch: Surrealismus, Substantiv, M, also maskulin, der Surrealismus. Folgendermaßen wird das definiert: reiner psychischer Automatismus, durch den man mündlich oder schriftlich oder auf jede andere Weise den wirklichen Ablauf des Denkens auszudrücken sucht. Denkdiktat ohne jede Kontrolle durch die Vernunft. Jenseits jeder ästhetischen oder ethischen Überlegung. Dann die enzyklopädische Definition der Philosophie des Surrealismus. Der Surrealismus beruht auf dem Glauben an die höhere Wirklichkeit gewisser bis dahin vernachlässigter Assoziationsformen, an die Allmacht des Traums, an das zweckfreie Spiel des Denkens. Er zielt auf die endgültige Zerstörung aller anderen psychischen Mechanismen und will sich zur Lösung der hauptsächlichen Lebensprobleme an ihrer Stelle setzen. Das ist natürlich ein gefährliches Programm, das ist klar, immer wenn Kunst leben werden will. Die Zersetzung sehen Sie auch hier, wie beim Expressionismus, aber jetzt nicht im Sinne der Vernichtung der Zivilisation als solcher, sondern einer poetischen Praktik. Also es bezieht sich ganz auf die Poesie, auf ein Paralleluniversum, könnte man sagen, auf ein poetisches. Aber die Reizworte sind genannt: Allmacht des Traums, zweckfreies Spiels und so weiter. Man wendet sich gegen die Logik als Diktat, nicht gegen den Bereich der Logik. Man wendet sich gegen das Diktat der Vernunft, der Logik und der Ordnung. Man behandelt Wahrheiten als noch nicht durchschaute Irrtümer, und es geht eben um das, was es heißt, das Fließen des Denkens aus sich selbst oder der Sprache aus sich selbst. Also nicht der Künstler, der mit seinem Vokabular Sätze erfindet, Erzählungen, Geschichten, Wörter, sondern der versucht, eine assoziative Sprengkraft in der Sprache selber zu entwickeln. So wie es L'Autriamont in den Gesängen des Maldoror eigentlich begonnen hat und wie es dann über Alfred Jarry auch im Surrealismus verfolgt worden ist. Und deshalb geht es nicht einfach nur um das Unbewusste. Das ist ein ganz großer Irrtum. Man würde den Surrealismus verkürzen, wenn man meint, es gehe nur um das Unter- oder Unbewusste. Der Surrealismus ist nicht eine Technik, die neben der Rationalität das Irrationale entdecken und rehabilitieren will. Er ist radikaler. Er sagt, wir haben eine Vernunft, meinetwegen, aber diese Vernunft erstreckt sich bis zum Unbekannten, bis zum Irrationalen, bis zu dem, was man Unbewusstes oder Unterbewusstes sagte. Ja? Man will das bisher Verdrängte als Hauptquelle eines anderen Denkens, eines weiteren Denkens rehabilitieren. Deshalb geht es nicht einfach nur um das, was unterliegt, sondern es geht um eine Ausweitung, die das als eine Implikation mit beinhaltet. Interessanterweise ist klar, dass die Beschäftigung mit dem Traum natürlich eine andere ist als zum Beispiel die Psychoanalyse. Breton beruft sich ununterbrochen auf Sigmund Freud und die Entdeckung des Traums und so weiter. Sagt die Kritik auf das Gebiet des Traumes, erstreckt die Kreativität des Traums und so weiter. Und es gibt einen kleinen kurzen Briefwechsel zwischen André Breton und Sigmund Freud. Und interessant ist, also Breton schreibt, Freud, das bedankt sich für all die Forschungen, die möglich geworden sind durch Freud und die Konsequenzen, die sie im Surrealismus ziehen aus der Philosophie von Freud bezüglich des Traums, und kriegt dann am 14. Dezember 1932 einen Brief zurück von Sigmund Freud, in dem steht, ich zitiere nur eine kleine Passage: Sehr geehrter Herr, ich erhalte so viele Zeugnisse dafür, dass Sie und Ihre Freunde meine Forschungen schätzen, aber ich selbst bin nicht imstande, mir klarzumachen, was Ihr Surrealismus ist und will. Vielleicht brauche ich, der ich der Kunst so fernstehe, es gar nicht zu begreifen. In herzlicher Ergebenheit ihr Freud. Das ist schon das, was man eine kalte Dusche nennt. Und der Hintergrund ist relativ klar. Also man kann sich nur wundern, dass Breton das nicht von alleine verstanden hat. Denn das Interesse Freuds ist natürlich ein ganz anderes am Traum als das der Surrealisten. Bei Freud gibt es ja diese Kurzfassung, wo er sagt, wo es ist, soll ich werden. Das heißt, wo die Triebe sind, will ich als formendes Subjekt herrschen. Ja? Als aufgeklärtes Subjekt herrschen. Freud ist komplett dem Herrschaftsdiskurs der Aufklärung verpflichtet. Und er will diese dunklen Mächte bilden. Breton's Interesse und das Interesse des Surrealismus ist natürlich genau das Konträre, aber exakt das Gegenteilige. Sie wollen die geordnete Welt in eine Welt der Obsessionen überführen. Permanentes Begehren, ja? Permanente Offenheit. Und der Traum ist eine Welt, die als solche fast schon verdinglicht, jetzt einen Eigenwert hat, dem jederzeit das höhere Recht gebührt. Also eigentlich, wo ich ist, soll es werden. Das ist genau das umgekehrte Programm. Und Freud sieht das natürlich genau, macht sich da keine Illusionen, sieht das ganz präzise und er schreibt dann eben diese Absage an Breton. Und den Surrealismus. Der Surrealismus müsste Freud wirklich unheimlich gewesen sein und diese Ausrede, dass ihm die Kunst fernsteht, ist hier natürlich, kommt ihm ganz recht. Ja. Freud hatte ja eine Antikensammlung, aber alles, was nach der griechischen Antike oder nach der Renaissance, also Leonardo, Michelangelo, da hat er ja noch darüber geschrieben, aber alles, was zeitgenössische Kunst war, muss Freud natürlich ein extremer Gräuel gewesen sein und extrem angstbesetzt. Ja. So dass das ganz typisch ist. Man weiß, der einzige surrealistische Künstler, Sie dürfen dreimal raten, es wird Sie nicht wundern, aber ich lasse Sie nicht raten, es ist klar, der einzige surrealistische Künstler, der bei Freud überhaupt vorgelassen wurde und dem er mindestens zweimal eine Stunde diskutiert hat, war natürlich Salvador Dalí. Denn dort kommt genau der Akademismus, die souveräne Bildgestaltung, war natürlich genau dieses Moment von Triebkontrolle, dass Freud mit Dalí verbindet im weitesten Sinn. Ja? Und das hat nicht nur mit Freuds konventioneller Kunstauffassung zu tun, sondern eben auch mit einem solchen Verfahren. Also ich hatte schon erwähnt, dass eben der Surrealismus in der eigentlichen Ausprägung, wie hier eben als Collage, die Collage von Max Ernst ist eine extrem interessante Ausprägung. Also auch seine Bildromane, die er geschrieben hat und geklebt hat und die er durch das Bild geschrieben hat, ja. La femme sans tête oder une semaine de bonté, eine Woche der Güte. Une femme sans tête kann man nicht übersetzen, weil das Wortspiele sind, die im Deutschen nichts ergeben, aber das wäre also die hundertköpfige Frau, das wäre aber auch die Frau ohne Kopf und so weiter. Er nimmt Zeitschriften aus dem 19. Jahrhundert und transformiert die in einen visuellen Roman mit ganz eigenen Symboliken. Das steckt voll von einer poetischen Kraft, die der Surrealismus meint. Und natürlich auch, also Loplop ist die Kunstfigur, die Max Ernst als alter Ego für sich selber erfunden hat, stellt die Surrealisten vor. Die ganzen Möglichkeiten der Collage, das ist jetzt so etwas, was dann eben Konstellationen erzeugt, die überraschend sind. Ja? Dann gibt es einen Hinweis von Maurice Blanchot, der sehr wichtig ist, der ja das von Ferne beobachtet hat, die ganze Zeit erlebt hat und der darauf hingewiesen hat, dass eben der Surrealismus nicht nur eine Gruppenbewegung war, sondern eine, die auf die Pluralität oder Multiziplität entsprechend gesetzt hat. Und das ist eben, und auch Maurice Blanchot hat dann gesagt, der Surrealismus sei eine Praktik d'existence, eine praktische Theorie, eine Praxis, die ihr eigenes Wissen trägt. Also das wäre so etwas wie die Ästhetik der Existenz, die dann bei Michel Foucault auch auftritt in einer nächsten Umformungsstufe. Man findet natürlich sehr vieles an theologischem Vokabular, also das Wunderbare, die Enthüllung und so weiter. Und man findet dann eben bei Antonin Artaud eine nicht nur bildnerische Praxis, sondern eben auch, und das möchte ich Ihnen doch noch hier mindestens auch in Auszügen vorstellen, Sie finden, das sind eben die wesentlichen Ergänzungen jetzt auf der Literaturliste, Antonin Artaud, der dann eben eine Betrachtung geschrieben hat, in Rodez, wo er auch diese Bilder gemalt hat, in den 1940er Jahren, als er interniert war in der psychiatrischen Klinik. Bilder, die man ikonografisch sehr, sehr gut interpretieren könnte und die noch einmal die Welt des Surrealismus dann mit den hermetischen Figuren und Konzepten von Artaud verbinden. Ich kann Ihnen Artaud hier nicht vorstellen, obwohl das durchaus sinnvoll wäre, aber man kann das nicht über Surrealismus machen. Ich nehme nur den surrealistischen Artaud, ja? Nicht den nach Mexiko reisenden, der die Tarahumaras besucht hat, nicht den Artaud von Heliogabal auf dem Thron oder der Anarchist als König, nicht die Romane, nicht die alchemistischen Überlegungen, nicht seine Körperkritik, seine Metaphysikkritik, seine radikale Zivilisationskritik, nicht sein Versuch, noch einmal das Abendland ohne Gott zu denken und nicht diese ganzen radikalen Blasphemien, die ihm ja auch, die ihn dann schließlich auch ums Leben gebracht haben. Ich erwähne auch nur kurz den Artaud, der in Rodez ebenfalls einen gloriosen Text schreibt über Van Gogh, Selbstmörder durch die Gesellschaft. Und auch nicht den Artaud, der einmal, was zu einem großen Skandal führte, 1948 oder, nach Paris zurückkehrt und im Théâtre de Colombe eine öffentliche Lesung macht seines blasphemischen Textes Nieder mit dem Gottesgericht, also eine Bankrotterklärung des Abendlandes. Das gibt es übrigens als Tondokument und wurde dann im Radio allerdings nicht gesendet. Also nur kurz zu situieren, Artaud ist ja zwangsinterniert worden, mehrfach übrigens, aber einmal eben ganz lange. Und das hat ja auch eine bestimmte Vorgeschichte, die uns jetzt auch hier nicht zu kümmern braucht. Auf jeden Fall in den 40er Jahren lebt er erst in Ivry und dann in Rodez. Und dort schreibt er auch einen Text neben vielen Zeichnungen über den Surrealismus und das Ende des christlichen Zeitalters. Diese Blätter sind übrigens extrem interessant, tatsächlich nicht nur unter ikonografischen Gesichtspunkten, sondern auch in der Auseinandersetzung zwischen Hermeneutik und Inkorporation. Also diese Blätter sind wie Haut, also das ist wie der Leib, um den es dann auch geht. Ich lese eine kurze Passage. Aber wirklich nur eine kurze Passage aus diesem Text, der Surrealismus und das Ende des christlichen Zeitalters. Er verweist zunächst darauf, dass der Surrealismus für die meisten nur so ein Ismus ist, eine weitere Stilrichtung, eine weitere Künstlerselbstbehauptung, und differenziert dann auch, differenziert die Bewegung und dann im Hinblick auf die Radikalität des Aufruhrs. Also er besetzt eigentlich die Instanz des Schmerzes im Surrealismus, wenn man das so sagen darf. Und da schreibt er Folgendes: Wo ist die Seele in unserem Körper und was ist die Seele für unseren Körper? Sie ist überall, sie ist alles und nichts, da sie ja ganz dieser Körper von innen und von außen ist. Der Schmerz des Aufruhrs vom Ich in der Seele und von der Seele im ganzen Körper, das ist es, womit man eine wesentliche Revolution anstiften kann, die bloß schreibt, um die Bücher mit dem Brenneisen zu verbrennen, und bloß spricht, um die Sprache zu annihilieren und Zustände des Herzens zu manifestieren. Nicht wie das Lächeln eines Atemzugs, sondern wie die Grundblähung, in der sich in Brand gestecktes Herz ausspuckt. Surrealismus machen heißt nicht das Surreale in das Reale einführen, wo es hinter den mit Büchern verstellten Fenstern schimmlig und einschlafen sich setzen und absetzen wird, sondern das Reale materiell bis zu dem Punkt in die Höhe zu treiben, wo die Seele aus dem Körper heraustreten und ohne Unterlass den Körper aufwiegeln muss. Also auch den eigenen, den sexuellen, aber auch den gesellschaftlichen Körper. Das ist es, was die Welt noch nicht kennengelernt hat und was der Surrealismus nicht zu tun vermochte. Denn die Seele des gegenwärtigen Menschen ist die Gefangene eines schlechten Körpers, der ihr jede Poesie untersagt und sie zwingt, unter dem unerlässlichen Halseisen der Gesetze zu leben, seien sie nun die der Armee, der Polizei, der Kirche, der Justiz oder der Administration. Und es sind hauptsächlich die der Kirche. Und dann kommt natürlich das Wüten gegen diese Trias von Autorität, also Gott, Vaterland und so weiter. Und für Artaud war das Radikale eben die düstere Arbeit, wie er schreibt, die der Surrealismus hätte vollziehen sollen. Das war die düstere Arbeit, die der Surrealismus, als er geboren worden ist, die Materie nicht hat tun lassen wollen, um sie vorzeitig in die Genüsse der Wesenheit zu stürzen. Sich nicht der Magie hingeben, dem uterinen und analen Weg der Dinge folgen, dem Weg der echten Libido, die ganze Libido ebenso im Automatismus des Wachzustandes erforschen wie im Autoelektrizismus der Träume. Und dann endet er diesen Text mit einem sehr erhellenden Satz. Das ist es, was ich gegen 1918 suchte, und ich spürte eines Tages, dass andere Seelen als die meine dasselbe suchten wie ich, aus der Welt heraustreten, wie man eintritt in sie, denn auf der Welt sind wir nicht. Also die, das Gefühl der Dezentrierung, der Heimatlosigkeit und so weiter. Und es gibt von 1936 früher eines der letzten Dokumente in seinem öffentlichen Leben, einen Vortrag in Mexiko gehalten über Surrealismus und Revolution, wo er eben gegen die marxistische Instrumentalisierung des Surrealismus die poetische Radikalität, das Mystische, die schreckliche, brodelnde Revolte und so weiter rechtfertigt oder ins Zentrum stellt und das auch mit hermetischen Techniken vergleicht, vom ägyptischen Totenbuch bis zu diversen anderen Mysterien. Noch einmal diese Destruktion fordert in Bezug auf die entsprechende Umformung und dann eben dem Surrealismus faktisch vorwirft, dass er sich hier bequemt hat, hier einen Weg zu gehen, einer Politisierung, die er vollkommen ablehnt. Und darauf hält er noch einmal Rückschau in diesem Vortrag in Mexiko 10 Jahre später, wo das begonnen hat, schon manifest zu werden, also bevor dann 1929 bereits die Konsequenzen gezogen wurden mit dieser Umbenennung, die surrealistische Revolution. Nun, der Surrealismus im Dienste der Revolution. Und Artaud schreibt also 10 Jahre 1936 über ein Ereignis, das 10 Jahre vorher passiert ist, folgendes. Am 10. Dezember 1926 um 9 Uhr abends versammeln sich die Surrealisten im Café Prophet in Paris zu einer Tagung. Es geht darum, was der Surrealismus angesichts der sozialen Revolution, die sich ankündigt, mit seiner eigenen Bewegung anfangen will. Nach all dem, was uns vom Kommunismus marxistischer Prägung, mit dem man sich verbünden wollte, bekannt ist, stand die Frage für mich überhaupt nicht zur Diskussion. Ob Artaud die Revolution scheißegal sei, wollte man von mir wissen. Eure ist mir scheißegal, meine nicht, antwortete ich und trennte mich vom Surrealismus, weil auch der Surrealismus eine Partei geworden war. Die surrealistische Revolution verstand sich als Revolte um der Erkenntnis willen, hatte also nichts zu tun mit einer Revolution, die behauptet, sie kenne den Menschen bereits und die ihn nicht über seine gemeinsten Bedürfnisse hinauskommen lässt. Später heißt es noch, im verzweifelten Bewusstsein der Jugend ist ein neuer Kulturbegriff entstanden und diese Kultur, die den Menschen erkennen will, hat eine hohe Auffassung vom Menschen. Sie lehnt es ab, das menschliche Leben vom Leben der Ereignisse zu trennen. Also die Revolution, die Revolte um der Erkenntnis willen, geht vom unbekannten Menschen aus. Und deshalb lehnt Artaud, und ich halte das für extrem klarsichtig, lehnt er die Politisierung des Surrealismus ab, weil das ganze Programm des Surrealismus mit dem Unbekannten zu tun hat und man natürlich nicht sagen kann, wir dienen jetzt der Revolution, die den Menschen befreit, weil das bedeutet, dass man dann wissen muss, was der Mensch ist, was der befreite Mensch ist und was die Revolution erbringen soll. Das ist eben wie diese Art Forschung, die nicht offen ist, weil die Zwecke bereits feststehen. Deshalb lehnt Artaud das ab im Namen eines Lebens, das nicht nur Abenteuer ist, sondern das eben hier... sondern dass die Instanz des Unbewussten erläutert und erhält. Also wie gesagt, das könnte man diesen Ikonografien der Bilder sehr schön noch einmal beschreiben, die ja wirklich kosmische Entwürfe sind. Man kann nur mit einem großen Respekt auch diese Bilder betrachten. Übrigens diese Blätter von Antonin Artaud. Es ist jetzt wieder eine Reihe von Zeichnungen veröffentlicht worden, zum ersten Mal in Frankreich. Einen großen Respekt deshalb, weil Antonin Artaud in diesen Jahren nach 1937 ja für 10 Jahre nicht nur psychiatrisiert war, sondern mit Tausenden von Elektroschocks traktiert. Es ist ein Wunder, dass
er nicht völlig verblödet ist. Im Gegenteil, er ist überhaupt nicht verblödet. Den Kosmos, den er geschaffen hat, in Text und Bild, ist ein Mirakel. Ja, unter diesen repressiven Verhältnissen der Psychiatrie damals, die er natürlich seiner Familie verdankt, wie das oft eben der Fall ist. Und die Blätter sind die einzige Möglichkeit, dieses zu entwerfen, wie Botschaften, Kosmologien. Also leider hat man Antonin Artaud längst nicht so gut behandelt wie die Psychiatrisierten 20 Jahre vorher, wie Adolf Wölfli und so weiter, den man wirklich hat als Künstler in der Anstalt arbeiten lassen. Also Antonin Artaud war gefährlich, er war ein Renegat des Realen. Man dachte, man muss ihn hier wirklich therapieren, und das haben wir damals mit Elektroschocks gemacht. Also das nur nebenbei. Eine der Techniken, um Ihnen das zu zeigen, die ja legendär geworden sind, das ist jetzt nicht mehr Artaud, sondern durch die Surrealisten, das ist dieses ganz Einfache, was es schon gab, aber durch sie benannt worden ist, nämlich die Cadavre exquis, der exquisierte Leichnam. Das ist eine Bildtechnik, die ist ganz simpel so, wir alle haben das ja auch schon gespielt, es ist eine Faltung, eine zweite Faltung. Am Anfang ist dieses Bild so gefaltet, einer, jetzt in dem Fall von drei Leuten, sitzt am Tisch und malt etwas, wo nur vorgegeben ist, mal eine Art Kopf. Dann, und die anderen sehen das nicht. Und dann gibt er das Blatt weiter, nur mit zwei solchen Strichen. Und dann sagt man dem zweiten, du musst eine Art Bauch machen. Und der macht das dann bis hier und führt auch die Striche darüber. Und dann gibt es dem dritten und sagst, du machst jetzt die Beine. Klar, das Verfahren. Das heißt der exquisite Leichnam. Und das ist auch ein ganz einfaches. Und also ob das jetzt Kunst ist, ist wieder eine andere Frage. Ja, das sind so Dokumente von ganz einfachen Experimenten, eigentlich Kinderspielen, die dann zu der Erprobung natürlich auch von überraschenden Konstellationen führen. Also im Sinne der Dekonstruktion der Autorschaft und des planenden Willens der Ausführung, wie gewinnt man Widersprüchlichkeiten eben durch Kombination von etwas. Man verteilt es auf mehrere Personen, die nicht wissen, was der andere gemacht hat und die ihrem eigenen Einfall folgen, und diese Einfälle ergeben dann ein Ganzes. Das sind Dinge, die Meret Oppenheim ja auch gemacht hat, übrigens sehr, sehr spät. Also Meret Oppenheim, die zur zweiten Generation oder zur dritten Generation des Surrealismus dazugehörte, als der Surrealismus mit Artaud betrachtet eigentlich bereits seine Kraft oder seine Schärfe, seine Radikalität jedenfalls verloren hat. Aber sie ist eine genuin surrealistische Künstlerin. Man sieht sofort hier die, übrigens eine sehr bedeutende, damit das ganz klar ist, also eine, die ihre Einfälle nicht jetzt als Illustration des Surrealismus versteht, sondern ein eigenständiges Werk aufgebaut hat, das aber doch sehr stark vom Surrealismus geprägt war. Und wie schwierig das war, kann man sich anhand der Lebensgeschichte klar machen, zumal Meret Oppenheim eigentlich Anfang der 30er Jahre nach Paris gekommen ist, sofort Kontakt gefunden hat zu den Surrealisten. Sie wollte Künstlerin werden und wurde natürlich nur als Groupie und Fotomodell behandelt von dieser Macho-Clique. Und ikonografisch wird das klar durch die berühmten Fotografien von Man Ray, die von Meret Oppenheim gemacht worden sind, zum Beispiel diese hier, 1937, oder dieses ganz berühmte Bild, diese ganz berühmte Fotografie von Man Ray, die ebenfalls Meret Oppenheim zeigt. Aber eigentlich ist die wirkliche Meret Oppenheim die hier, die 1936 eine der Ikonen surrealistischer Imaginationskunst erfindet. Und das wäre also auch eine Möglichkeit, wenn man sich mit einem der Themen, die ich hier nur kurz anspreche, im komplexen Strom der Themen beschäftigen möchte, Meret Oppenheim, der Weg einer Frau im Surrealismus von der surrealistischen Objektmaschine zur eigenständigen Künstlerin. Ja? Und dieser Weg sagt auch sehr viel über die Genealogie oder Geschichte des Surrealismus. Man hätte das auch daran entwickeln können, aber meine Interessen sind eben nicht kulturgeschichtliche oder soziologische, sondern epistemologische. Aber ich möchte erwähnen, dass es andere Wege gibt, sich dem Thema zu nähern. Und einer über Meret Oppenheim ist ein sehr sinnvoller, sich bestimmten Bedingungen klar zu machen. Bleibt mir als ein letzter Exkurs zum Thema Surrealismus eine Hommage an Magritte also Hommage seitens der Surrealisten, die also immer Magritte für einen den Ihren gehalten haben. Und Magritte war ja ein nobler, zurückhaltender, heiterer Mensch. Also der hatte das Gegenteil von Antonin Artaud. Artaud hat das ganze Leiden der Welt auf sich geladen und das surrealisiert, ja, in den verschiedensten Komplikationen und Konnotationen und Kombinationen. Und René Magritte hat epistemologische Interessen, erkenntnistheoretische Interessen, die er malerisch verfolgt. Das führt ihn in den 20er Jahren dazu, weil ihm das in Brüssel gesagt wird, pass mal auf, in Paris gibt es ein paar Leute, die sind ein bisschen ähnlich wie du, also von dem, was sie tun, schau dir die mal an. Er fährt nach Paris und stellt fest, also eigentlich doch, eigentlich nicht wirklich wie er, und fährt dann nach Brüssel zurück, wohnt ja in einem bürgerlichen Vorort und führt ein ganz anderes Leben, es interessiert ihn eigentlich nicht. Denkt und arbeitet ein Leben allerdings an einer Problematik, die man mit dem Surrealismus in Verbindung bringen kann, aber auf einer komplett anderen Ebene. Es geht nicht um Écriture-Automatik, es geht nicht um den Traum, sondern es geht um das Bild und die Bildbehauptung. Und es geht um die Differenz von Bild, Sprache und Denken. Und das ist eine, und das ist etwas ganz Mirakulöses, dass René Magritte hier von äußerster Bedeutung ist, auch für Bildtheorie. Das können Sie auch nachvollziehen, wenn Sie seine Schriften lesen, die gesammelt sind, etwa 700 Seiten, präzise, hochintelligente epistemologische Texte zum Problem der Kunst und des Bildermachens. Und auf der anderen Seite seine immense Verbreitung, ja, also seine immense ikonophile Verbreitung in Massenkultur in aller Art. Und dieses Verhältnis ist eben ein besonderes, dem man sich auch nähern muss in Bezug auf die bestimmten Qualitäten. Also das Neue suchen durch Kollision, durch Aporien, durch Paradoxien. Magritte malt Bildparadoxien, ja, wie hier klassisch vorgeführt. Dies ist kein Apfel 1964, sondern das Bild eines Apfels. Oder das Bild, das für den Namen steht, der für einen Gegenstand steht, aber das Bild ist nicht der Gegenstand. Ganz simple Dinge, die aber ihn schon vom Surrealismus unterscheiden, weil ja der Surrealismus die eigentlichen Dinge sucht. Objet trouvé. Da gibt es das Objet trouvé, wirklich die reelle Dimension, die Obsession, das Befreien, das Suchen des Anorganischen, die Natur, der ganze Romantizismus der Dingwelt, das Aufbrechen des Hermetischen. Übrigens, das hat Artaud dann lange auch noch mit den Surrealisten geteilt, ja. Es gibt eine legendäre Beschreibung, wo Antonin Artaud zu den Tarahumaras fährt nach Mexiko. Ob er die dann wirklich erreicht hat, ist wieder eine andere Geschichte. Mit Peyote hat er sowieso experimentiert sein Leben lang. Und dann beschreibt er die Felsformationen auf dem Weg zu den Tarahumaras und beschreibt die und sagt, das sind ja wie mathematische Chiffren. Da gibt sich die Natur einen Algorithmus in diesen Felsen. Ja? Das ist ein typisches, eine surrealistische Evidenz, das sind die Dinge selbst. Magritte würde sagen, für die Kunst gibt es Probleme der Darstellung und diese Darstellung ist immer eine Differenz, so dass er natürlich ein Metabild auch malen kann in den 1960er Jahren, das läuft schon auf der Metaebene, deshalb zeige ich Ihnen das, weil ich Sie ja nicht langweilen will mit bekannten Dingen. Ceci n'est pas une pipe, aber als Replikat von 1964 mit dem gemalten Bilderrahmen heißt das L'air et la chanson, die Luft und das Lied, also es kriegt einen anderen Titel. Und es kann einen beliebigen anderen Titel kriegen, weil das Bild als Gegenstand sowieso nicht mit seinem Referenzpunkt zusammenfällt. Es ist nicht Identität. Bilder gibt es nur wegen der Nicht-Identität von Anschauung und Denken. Und die Bildformeln, die Magritte dafür findet, sind natürlich großartig. Übrigens gibt es eine ganze Reihe dieser Pfeifenbilder von Magritte. Der Verrat der Bilder heißt das, von 1948. Ceci n'est pas une pipe, wieso soll das jetzt ein Verrat der Bilder sein, ein Verrat der Bilderwartungen, eben auch wieder nur ein Bild, nur ein Bild. Übrigens wird, man könnte fast denken, dass dann später Jean-Luc Godard diese, im filmischen Bereich diese Dinge auch wieder aufgreift, wenn er sagt, une image juste, juste une image, nur ein Bild, ein genaues Bild, also in dieser Differenz Bilder als Artikulationen von epistemologischen Problemen. Das ist eigentlich das ganze Problem der Metaphern und der Verschiebungen.
die Darstellung der Welt in Verbindung mit einer Verkürzung, einer Erweiterung, einer Paradoxie, eines logischen Widerspruchs. Und Magritte selber hat ein Kunstwerk eine Entdeckungsschöpfung genannt. Kunstwerk ist eine Entdeckungsschöpfung. Und er beschreibt das anhand eines Beispiels, das ich Ihnen kurz vorlesen möchte. Ob das jetzt so stimmt, spielt keine Rolle, es illustriert. 1936 erwachte ich eines Nachts in einem Zimmer, in das man einen Käfig mit eingeschlafenem Vogel gestellt hatte. Ein großartiger Irrtum ließ mich in dem Käfig ein Ei anstelle des verschwundenen Vogels sehen. Damit besaß ich ein neues und erstaunliches poetisches Geheimnis, denn der Schock, den ich empfand, wurde eben durch die Verwandtschaft zweier Gegenstände, Käfig und Ei, hervorgerufen, während zuvor dieser Schock durch die Begegnung einander fremder Gegenstände hervorgerufen wurde. Also,
ob jetzt das nur ein erfundener Traum ist, es geht eben auch nicht um den Traum, aber auch hier gibt es diesen einen Bezug zum Surrealismus, nämlich noch einmal l'autrement, nun aber angewandt auf das Medium selber, die Fremdheit von Aspekten, die in eine Konstellation treten. Und Sie wissen das Gesamtwerk, Magrittes kann man in Bezug auf so etwas durchaus betrachten. Ich wollte Ihnen nur zeigen, dass es auch zeitgenössische Quellen gab, die für jemanden, der das betrachtet hat, das eine Werbung von 1930 von Pfeifen, ja, für Pfeifen, Tabakspfeifen, eine Werbung, die so publiziert wurde in der Lebensgeschichte von Magritte. Und Magritte hat sich mit großer Liebe um die trivialen Formen gekümmert. Er war ein Liebhaber von Fantomas und hat ja übrigens auch mit seinen Freunden, die gibt es tatsächlich, die sind dann auf Video veröffentlicht worden. Er hat so Samstagnachmittag Filme gedreht, ab und zu mit Freunden, so Kriminalgeschichten, 4 Minuten Filme. Und da wurde kollektiv eigentlich improvisiert. Ja? Das sind ganz zauberhafte theatralische Inszenierungen, eben von so rhetorischen Figuren, die als Bildfiguren auftreten. Deshalb kann man natürlich sagen, dass er sich selber mit solchen Phänomenen tatsächlich beschäftigt hat, also mit dem Bild der Pfeife in der Werbung, das heißt den ganzen Konnotationen, wieso man Pfeife raucht oder was das Pfeiferauchen für ein Attribut ist des Lebens, so wie das Bildermachen mit dem Pfeifenmotiv ein Attribut des Bildermachens sein kann. Das sind dann theoretische Fragestellungen. Und übrigens, wenn man ein solches Blatt sieht von 1947, eine Werbung von Crest Pfeifen, dann haben Sie hier schon eine Technik, die doch sehr nahe an das kommt, was Magritte auch gemacht hat, nämlich der Unterschied zwischen, aber das führt jetzt zu weit, zwischen Metapher und Metonymie, das heißt zwischen einem Motiv, das nur als Assoziation für ein anderes steht, und die Metonymie, die etwas inkorporiert. Und diese Pfeife hier, das darf ich Ihnen doch erklären, in dieses semiotische Geheimnis, das ist eine Metonymie visuell, weil natürlich die Pfeife für den Pfeifenraucher steht, und zwar als Inkorporation, nicht symbolisch von außen, sondern durch die Tatsache, dass die Pfeife hier eigentlich eine Person ist in diesem Bild. Und dieser Unterschied zwischen Metaphern, die von außen zugeschrieben werden, und Metonymien, die paradoxale Inkorporationen sind, das hat Magritte beschäftigt. Wir reden übrigens auch so. Ja, Metaphern sind bildhafte Zuordnungen, da bleibt immer ein Überschuss. Man kann diese Metapher nehmen oder eine andere, und gegen die Metonymie etwas inkorporiert. Also wenn man sagt, man trinkt ein Glas Wein, ja, dann ist es eine Metonymie im Alltagssprachgebrauch, weil man trinkt natürlich nicht das Glas, sondern den Wein aus dem Glas. Das wäre korrekte Redeweise. Man sagt, man trinkt ein Glas Wein oder Champagner oder was auch immer, das ist ein metonymischer Sprachgebrauch. Das Glas steht für seinen Inhalt, und zwar als Glas und nicht jetzt metaphorisch. Also das sind so Dinge, mit denen Magritte wirklich zu tun hatte, was zu Bildern führte, wie hier Benennungen. Der weiße Baum, wo eben, das ist auch wieder eine, da werden Metaphern zu Metonymien bei Magritte. Das ist sehr kurz und knapp nur dargelegt, was mich an Magritte eben interessiert. Oder dann eben solche Bilder, die man ja auch gut kennt. L'oiseau du ciel, der Vogel im Himmel oder des Himmels, wo die Vogelform ein Ausschnitt ist aus einer Verdunklung des Himmels, den man als Wolke sieht. Was ist jetzt der Vogel? Ja, der fliegt ja gar nicht. Das ist in einem dunklen Gewölbe ein Ausschnitt, der eine Vogelform hat. Und was bedeutet das eigentlich in Bezug auf das Zuschreiben? Sie kennen alle diese Bilder, wo eine Fantasie in Gang gesetzt wird bei René Magritte, weil die Gegenstände mit ihren Beschreibungen nicht identisch sind oder wo Bildfelder nur genannt werden, die Worte enthalten, die aber alle nicht zusammenpassen oder Bilder, wo der Spiegel als Baum angeschrieben ist und der Baum als Apfel und der Apfel als Mensch und so weiter. Ja? Also wo einfach gezeigt wird, es ist natürlich nominalistisch, konventionell, wie wir die Dinge benennen. Wir können sie anders benennen. Wenn wir sie anders benennen, gibt es epistemologische Fallen und Probleme. Also hier auch noch ein Beispiel aus den 40er Jahren, das mit vielen solcher Quellen arbeitet, Referenzsystemen, die alle nicht zueinander passen, sodass man wirklich vor einem Rätsel steht. Und das Mysterium entspringt hier aber ganz der Tatsache, dass die Art, wie die Dinge miteinander verbunden sind, mit den Begriffen oder Worten oder Bezeichnungen, die für die Dinge stehen, nicht vereinbart werden können, sondern es gibt Reibungen. Und die Verähnlichung der Bezüge ist ein Akt des Denkens, der problematisch ist, und das führt dann zu Magritte, zu Bildern. Wenn er das in Bildern vorführt, zum Beispiel ganz plausibel ein Haus in einer Landschaft zeigt, das bei Tages- und gleichzeitig bei Nachtlicht aufgenommen ist, ja, dann ist das eine Technik, die sofort zeigt, aha, das Bild hat eine suggestive Eigenmacht, die sich über epistemologische Unterscheidungen hinwegsetzen kann. Und die Plausibilität des Scheins ist aber nur eine vorgespiegelte, ist eine Vortäuschung. Und Magritte erreicht wirklich die Ebene einer Metamalerei, weil er im Grunde die Enttäuschung, also mit Bindestrich geschrieben, die Enttäuschung, die Aufhebung der Täuschung als Täuschung selber vorführt im Bild. Und das ist eine epistemologische, dialektische Malerei. Natürlich gibt es andere Bildkategorien bei ihm mit einem anderen Hintergrund noch und so weiter, aber das ist doch das wesentliche Werk, und es ist verblüffend, mit welcher Anschaulichkeit er das vorführt, weil das ja auch wieder Bilder sind, die man sofort als Denkmodelle wahrnimmt. Und viele Menschen nehmen das als Denkmodelle wahr, finden darin ein Geheimnis, ein Mysteriöses, eine Reibung, eine Paradoxie, sodass Magritte natürlich weit über die hohe Kunst hinaus eben bekannt geworden ist als jemand, der ein Bildproblem wirklich vorführt. Dieses Bildproblem existiert in der ganzen Malerei, sodass man sagen kann, zwar gibt es bei Magritte einen surrealistischen Impuls, der sich mit L'Autréamont beschreiben lässt, nämlich Konstellation des Fremden, aber in gewisser Weise ist die europäische Malerei mit Magritte auf einer Meta-Ebene angelangt, wo also die Malerei eine Malerei über Malerei ist und die Probleme, die dort expliziert werden. Er expliziert etwas, was bisher implizit gebraucht worden ist, und damit erreicht er wirklich auch die Wirkung einer ästhetischen Skepsis oder Sensibilisierung für die Differenz zwischen der Bildbehauptung und dem, was sie vorführt, oder auch der Beschreibung der Bilder gegenüber ihrer Gegenständlichkeit oder dem, was sie so plausibel anschaulich macht. Vielleicht scheint Ihnen das etwas sophistisch zu sein, verglichen mit dem, was Sie vielleicht bisher von Magritte empfunden haben oder an ihm empfunden haben. Aber ich glaube, dass Magritte selber wirklich viel sophistischer ist, als man meint. Und tatsächlich müsste man eben seine Texte wirklich zu Rate ziehen, oder man tut es mit Gewinn und sieht, dass hier nicht jemand im Nachhinein einfach seine Bildpraktiken beschreibt, sondern wirklich, dass ihm dieses Verfahren ein großes Anliegen ist. Und das ist auch ein bemerkenswertes Faktum. Ganz anders als Salvador Dalí, der vom Surrealismus ausgeht und eine Massenwirkung entfaltet, ja, eben in einer populären Ikonografie von träumerischen Bildern oder Bildern vom Traum, entfaltet Magritte auf einer epistemologischen Ebene wirklich auch eine Massenwirkung in Bezug auf eine ästhetische Differenz im Bilderdenken. Und das ist ein großes Verdienst als Effekt. Ich denke nicht, dass Magritte das gewollt hat. Hier hat sich etwas gefunden. Und es ist erstaunlich, ich habe viel mit, und damit möchte ich dann schließen, doch mit einer Anekdote, die aber viel sagt, nämlich, ich habe viel mit Künstlern geredet, mit Malern, die natürlich Magritte alle hassen und ablehnen, weil er so schlecht malt. Tatsächlich sind die Bilder, man kann sie befragen, kann er absichtlich so gut, so miserabel malen, oder malt er einfach so schlecht, wie die Bilder malerisch sind, jetzt nur unter malerischen Gesichtspunkten. Das ist so die Position der Künstler, und ich habe ihm gesagt, ach, lass doch das, was soll das, was soll man jetzt daran kritisieren, also was ist das Bildmodell, was nimmst du denn für ein Bildmodell, wenn man Natürlich ist er kein Picasso und kein Michaud und kein was weiß ich, was man nehmen soll, ist ja vollkommen egal. Aber was spielt denn das für eine Rolle? Weise mir am Bild etwas nach, was falsch ist, immanent in der Logik. Und dann merkt man, der nächste Schritt ist dann wirklich sagen, eigentlich kann man die Bilder nicht besser machen. Genau in ihrer schlechten, klobigen, unmalerischen, also in ihrer diagrammatischen Luzidität und Transparenz, ihrer Klarheit als Notationen eines Denkproblems kann man die Bilder nicht besser machen. Also was soll jetzt da noch der Diskurs über Peinture und Bildgestik und Pinselstrich und die Haut und Van Gogh bis Jackson Pollock und Bildproblem und Körperoberfläche und so weiter. Das heißt, das lasst doch diesen Diskurs. Akzeptiert doch einfach, dass er hier etwas perfekt macht. Magritte ist ein perfekter Maler, insofern seine Bilder genau dementsprechend, was er ausdrücken will. Und wie das gemalt ist, also ich finde das eher eine Bereicherung, dass er tatsächlich auf dem Wege einer einfachen Notation seine Vision perfekt ausdrückt. Und das Interessante ist, das wird dann immer zugegeben, wenn man lange genug argumentiert, heißt es einfach, dass es ärgerlich ist, dass Magritte ein Thema findet, das er nicht auf einem expressionistisch-surrealen Weg, sondern auf einem konzeptuellen, epistemologischen erreicht. Das hassen die bildenden Künstler in der Regel. Sie erinnern sich noch an die Konzeptkunst, das hat diese Klarheit, sagen wir, sehr nahe an der Idee, aber ohne Verstofflichung, die eigentlich das Eigenleben dieses traditionellen handwerklichen Künstlers enthaltet. Also soweit zur Spannbreite, zum Horizont des Surrealismus, der bei Magritte in eine andere Thematik übergeht, die sich vollkommen von den Attitüden löst, also auch von den schwarzen Attitüden, dem Kriminellen, dem Maschinischen, dem Sexuellen, dem Erotischen, in eine andere Thematik übergeht, wo der Surrealismus eine andere Gestalt bekommt. Also soweit zu Theorie und Programmatik. Das nächste Mal treffen wir uns in der neuen Aula. Hoffentlich, also nein, wir treffen uns dort, nicht hoffentlich, wir treffen uns dort, oben am Filzengraben, einmal um die Ecke, 150 Meter von hier im grauen Gebäude, an der Straßenseite, der Haupteingang, Erdgeschoss. Dort soll die Aula sein, auch ich lasse mich überraschen und sage bis dann, auf Wiedersehen.